Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Too Old to Die Young.
Kultur über und manchmal leider sehr selten unter der Gürtellinie mit
Tatjana Berlin, Paul Schulz und Barbie Breakout. Hallo.
Na?
Na?
Einen schönen guten Tag.
Oh, jetzt kann ich mich entspannen.
Ja, du Computerfüchsin.
Das war gerade aufregend.
Wir hatten kurztechnische Probleme und haben minutenlang Stecker rein und wieder rausgesteckt und Programme rauf und runter gefahren und so.
Barbie hat aber geschafft, jetzt geht's alles zu machen.
Und nur falls euch das auch passiert, das letztendliche Problem war eine nicht funktionierende USB-Port.
Genau, das war das Problem und ich hatte alles andere vorher versucht auszuschließen und das war nicht der Fehler und dann habe ich kurz in meinem Verstand gezweifelt, aber ja, es ist der USB-Port gewesen und jetzt läuft wieder alles.
Ist es wie immer im Leben, wenn es nicht schön ist, muss man es manchmal einfach hinten rausziehen.
Ist so schön, dass der eine rausstecken sagt und der andere reinstecken.
Ja.
Beides stimmt ja.
Ja, beides stimmt.
Das eine oder das andere hätte nicht funktioniert.
So Leute, habt ihr Ostern und alles gut überstanden?
Ja. Ich war, was habe ich denn gemacht? Ich habe nicht so viel I don't even remember.
Du standest auf Bühnen und wurdest frenetisch gefeiert, hallo?
War das Ostern?
Na, kurz vor.
Kurz vor, stimmt, ja, das war sehr schön. Ich war bei Sascha Velour zu Gast bei der wunderbaren Show The Big Reveal und durfte da eine Nummer performen mit meinem...
Zwei.
Stimmt, naja, genau, wir haben zu zweit noch ein Doppel gemacht. Ja, aber das Einzel habe ich alleine vorbereitet mit Giovanni Nigro, den wir auch in unserem HIV-Podcast, Paul und ich hatten den zu Gast. Der hat mich am Piano begleitet und das war sehr schön.
Ein reizender Mensch.
Ja. Tatjana war in The Audience.
Ich habe es geliebt.
Sehr schön.
Es war richtig schlau und endlich mal keine dumme Drag Queen. Die meisten, die hier auf der Bühne stehen, sind dumm. Und die war
It takes one to know one, honey, doesn't it?
Nee, ist so. Insofern hat es mir gut gefallen.
Ja, ich hatte auch, also ne, wenn du da Gast bist, stehst du ja hinter der Bühne. Erstmal für die ersten zwei Nummern und kriegst das Intro leider nicht mit, aber für den Rest durften wir dann auch im Publikum sitzen und das war einfach, es war ein Genuss, ihr zuzuschauen, wie sie da das Volk belehrt und gleichzeitig, ne, also sie bringt einem ja wirklich viel bei und das auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise, obwohl ich auch Stimmen gehört habe, die dann gesagt haben, das wäre ihnen zu viel Gerede gewesen, wo ich auch denke, dann das google doch einfach mal vorher, wo du hingehst, so, also du gehst halt nicht zu einer Drag Race Show, sondern du gehst zu einer Sascha Velour Show,
die was
begleitet ist zu ihrem Buch.
Also, außerdem, was soll denn zu viel Gerede bedeuten?
Die erwarten gut, halt Death Drops und Lip-Sync-Nummern und denken halt irgendwie so, warum und tanzt die
Death-Kopfige Frau über nicht? Sex.
Ich habe immer Angst, wenn Cherry Wine irgendwann mal einen Deathdrop probiert. That's it, that's a real one.
Das hat sie
one.
Aber gemacht. Das macht auf sie der ja, das macht sie sehr lustig, sehr lustig.
Sie lässt sich dann so langsam, faltet sie ihre alten Knochen zusammen und legt sich auf die Bühne. Sehr lustig,
ja. Anders könnte ich das auch nicht. Aber ich würde nicht wieder hochkommen, das ist der Unterschied.
Ich würde liegen bleiben. Ja. Nein, aber das war sehr schön, genau. Das und dann hatte ich noch eine super schöne Nacht mit Black Pepper und ihrem Boyfriend, die mich hier einen Abend lang besucht haben und wir haben ja echt bis morgens um 7, glaube ich, gesessen. Und da ist mir auch nochmal aufgefallen, wie wichtig unser Podcast ist, ne? Weil Black Pepper ist ja nun auch wirklich eine kluge Queen mit allen Wassern gewaschen, die viel weiß und trotzdem haben wir dann so im Zuge der Nacht festgestellt, dass halt ganz viele Sachen, sie saß ganz oft hier und meinte so, oh Gott, ich lerne hier so viel, das ist so toll, wo ich dann auch dachte, krass, für solche Leute machen wir diesen Podcast eben auch, ne? Immer nur auf Deutsch, aber auch so viele Queens, wo man denkt, die wüssten eigentlich so viel schon, sind dann bei ganz anderen Sachen so, ja, da habe ich nicht so viel Ahnung.
So wie du bei Ruth Leuwerig.
Ja, genau. Das so, ist für mich ungefähr ein blinder Fleck.
Ja.
Und für euch Zuhörende wahrscheinlich.
Du sollst nicht. Doch nicht immer blinder Fleck zu Frau Leuwerig sagen.
Ja.
Und ihr so Ostern?
Oh Gott, ja. Also, ja. Meine Mutter hat sich den Spaß erlaubt, eine ehemalige Klassenkameradin einzuladen zu Ostern, mit der ich
eine ehemalige Klassenkameradin von dir, muss
ja,
man
von
dazu
mir,
sagen.
Ja, von mir, ja, von mir, die aber aussah wie eine ehemalige, naja, ich kann nicht gemein sein, es war sehr, ungewohnt, weil mit der habe ich gar nicht so Themen eigentlich parallel und deswegen war es ein bisschen schwierig.
Mhm. Tatjana hatte das vorhin schon erzählt, als wir hier kurz uns gesammelt haben. Und dann sagte ich, das ist so lustig, wenn man Leute trifft, alte Leute trifft, die aber im selben Alter sind wie man selbst. Und das ist das so ein bisschen, ne?
Wenn unfassbar. Man
die trifft und dann so realisiert, ach, so kann man auch sein im selben Alter. Wie.
Ja, so ist das.
Aber das Schlimme ist, dass die anderen sehen dich ja auch älter, bloß Probably du yes. selber siehst dich eben nicht älter. Das ist ja das einzige Delusion-Problem,
was wir haben. Berühmte Golden Girls-Szene, wo Dorothy sagt, I was talking to the young girls in my class and then I looked in the mirror and there was this old woman looking back at me and Rosso, who was it? It?
Ja, aber so generell gesprochen ist es ja so, der gewöhnliche Homosexuelle ist ja nicht durch Aufzucht von Kindern nachhaltig mehrere Jahrzehnte beschädigt worden und sieht deswegen
nur durch das Einnehmen von Drogen und wahllosen sexuellen Eskapaden jede Nacht.
Ja, jetzt kann man sich aussuchen. Also wenn man die meisten Leute vor die Wahl stellen würde, 20 Jahre lang Drogen und wahllose Sexualität oder 20 Jahre Aufzucht von drei Kindern, I don't know.
Das ist gemein, das kann man nicht aufrechnen.
Nee,
aber beides macht alt. So.
Ja, beides verlangt im Körper und im Verstand viel ab. That's true. Ja.
Das stimmt.
Ja, ja, ja.
Ja, insofern ist wieder jetzt Frühling und wir sind.
Es ist wirklich Frühling, ne? Es ist so schön.
Genau.
Ich kriege das hier drin ja oft nicht mit, weil es um diese Jahreszeit bei mir noch nicht so warm wird.
Du hast einen Balkon. Schatz.
Aber ja, I don't use it. Hm. Aber wenn ich dann mal rausgehe, so alle paar Tage mal, um den Müll runterzubringen, bin ich immer erstaunt, wie warm es draußen jetzt schon ist.
Sehr warm gewesen.
Ja, ja. Also ich habe heute Morgen nur in Boxershorts auf dem Balkon gefrühstückt.
Das ist doch auch nicht schön für die Nachbarn.
Ja, genau, das ist nämlich passiert. Gesine, meine Nachbarin, hat um die Ecke geguckt und gesagt,
ich gehe wieder rein. Ich halte Frühlingsschlaf.
Und hat gesagt, bis der Winter Schatzi, wieder beginnt. Zieh dir was an, so warm ist auch noch nicht.
Und täglich grüßt das Murmeltier.
Ja. Doch, nein, es ist
echt. Er hat den Kopf schon unter Fels rausgesteckt
und sitzt jetzt nackt auf dem
Balkon. Ja, ja, ja. Ich habe extra, also ich habe die Angewohnheit, morgens, wenn ich aufstehe, zuallererst in die Küche zu gehen und meinen Kaffee da zu machen.
Nackt.
Ja, meistens, weil ich schlafe meistens halt auch nackt. Und habe da jetzt das eine Fenster, was so direkten Sichtkontakt hat, mit Pflanzen zugestellt, schon vor einer Weile, weil ich auch immer denke, das möchte ich den Nachbarn eigentlich nicht
antun. Mir ist das vollkommen egal.
Die sollen alle auf die nackte Plauze starren.
Nee. Die sollen alle gucken.
Ja, bei dir ist das ja auch ein anderes Thema.
Ja, aber du, mein Körper wird auch älter.
Ja, aber
ich bin nicht begeistert.
Nur dein Körper?
Geriatrisch fit und ich bin ja semi-geriatrisch nicht fit.
Aber du bist selbstbewusst und deswegen scheiß auf die Pflanzen.
Dafür sind Barbie und ich neurofunky, es ist auch okay.
Leute, ach, ich muss auf jeden Fall wieder fit werden, bald ist Strand und dann muss ich fit
aussehen. Aber lagst du nicht schon am See?
Ich lag schon am See gestern, ja.
Aber du bist noch nicht
rausgehängt?
Nö.
Hat niemand angebissen?
Nee.
Ach so. Nein.
Aber du bist auch noch nicht wieder auf den Baum geklettert und in den See gesprungen,
Das mache ich auf jeden Fall wieder dieses Jahr. Das war mein großes Vergnügen letztes. Und sobald die Wassertemperatur in Berlin erträglich ist, also Anfang September, werde ich wieder in den See springen.
Weiß nicht, ob ich das jemals wieder mache, mich irgendwie öffentlich ausziehen und irgendwo ins Wasser gehen. Machst du so?
Komm mit.
Ich habe das vor 2 Jahren an der Ostsee, war ich mit der gesamten Family.
Aha.
Am Effi, also am FKK-Strand. Wir haben uns also wirklich komplett ausgezogen. Und ich denke dann immer, ey, also meine Mutter ist 82, wenn die ihre Möpse über die Schultern werfen kann dann irgendwie und irgendwie am Effi ins Wasser gehen kann, dann kann ich das auch. Also dadurch, dass das ja ein ostdeutscher FKK-Strand ist, da gibt's jede, also irgendwie Buddy Variety of any kind.
Sehr anders als der schwule FKK-Strand.
Da muss ich niemand Sorgen machen. Es ist ja nicht so, als wäre ich jetzt irgendwie an einem dieser schwulen New Beaches in Gran Canaria oder Barcelona oder sonst irgendwo. So da würde ich wahrscheinlich irgendwie so, Boca ist auch schön.
Ich möchte nächstes Jahr nach Rio zum Karneval und da weiß ich jetzt schon, da kann ich ja überhaupt nicht mehr mithalten, aber das muss man dann auch nicht versuchen. Da muss man dann einfach hingehen und sagen, Leute, das ist die Zukunft,
ich glaube, da hast du keine,
wie die alle aussehen.
Du hast dich dafür nichts zu schämen, du siehst
null.
Top aus gibt sicherlich auch beim Karneval in Rio ganz viele Abnehmer für das, was du verkaufst.
Und ehrlich gesagt, jedes
Mal. Ja, weiße Haut und blaue Augen, das reicht dann im
Zweifel. Alter weißer Mann zieht immer.
Ja, genau. Daddy.
Issues. Cool. Oder im Notfall einfach immer hohe schwarze Lederstiefel, deutscher Akzent.
Nein.
Was? Why did you so have to make it problematic?
So was habe ich immer
Because
immer
that's abgelehnt. What I do.
Nein. So Leute, aber
apropos Lederstiefel,
wir müssen noch unser Spiel spielen.
Und
diesmal geht es natürlich um Mord, die wissen noch gar nicht, worum es geht.
Also die haben natürlich die Überschrift gelesen und draufgeklickt.
Achso, nein, gut, sie wissen es.
Aber wir haben es noch nicht erklärt.
Ja, erklär mal. Also ich hasse ja Krimis.
Schön. Gut, dann viel Spaß noch mit dem Rest der Folge. So,
auf Wiedergehört.
Ja, danke. Genau, Tatjana hasst Krimis, deswegen haben wir gedacht, wir müssen unbedingt eine Folge dazu machen. Weil Paulchen und ich natürlich Krimi lieben. Und das ein sehr erfolgreiches Genre ist, ja auch in der Podcast-Branche ist ja True Crime das große, große Ding, womit viele Leute wahnsinnig viel Geld verdienen. Es gibt Shows, die davon inspired sind, wie Only Murders in the Building, die den Erfolg der True Crime Podcasts quasi versuchen in ein Serienformat zu verwandeln, relativ erfolgreich meistens. Anyway, ist eines der ältesten Genres überhaupt in Literatur und im Film, ne? Kriminalfälle aufklären und nicht aufklären und wie auch immer. Ja, und wir haben gedacht, wir machen dazu mal eine kleine Folge.
Und seine,
aber nicht nur True Crime.
Seine Ordnung wiederhergestellt ist am Sonntagabend nach dem Tatort. Also dieses deutsche Nachkriegs, wir haben den Krieg verloren, Trauma mit Krimis aufzuarbeiten, das finde ich seit Jahr und Tag, das fand ich schon immer peinlich.
What are you talking about?
Confusion on my side is also real. Das ist nicht das Krimi-Genre.
Das ist das Krimi-Genre. Die Leute stehen in Deutschland auf
Krimis. Du musst mal aufhören, dich nur für Sachen zu...
Ich habe noch gar nicht erklärt.
Marika Röck und die Krimis der Nachkriegszeit.
Es ist seit 100 Jahren so, dass in Deutschland die Krimis deswegen so beliebt sind, weil der Deutsche braucht einen Ordnungsmenschen, der seine Probleme für ihn löst, weil er es geschichtlich nicht auf die Reihe gekriegt hat. Das ist das Trauma dahinter.
Entschuldigung, das ist irgendwie, die erfolgreichsten Krimis der letzten 20 Jahre kommen aus Skandinavien und die sind überall auf der Welt, auch in Deutschland, aber auch in den USA, wahnsinnig erfolgreich.
Die haben ihre anderen Traumata.
Oh, wir können mal so eine Skandi-Folge machen.
Und ja, wir können mal eine Skandi-Folge
machen.
Auf gar keinen Fall.
Es gibt tolle Serien und Filme aus Skandi, das können wir gerne mal machen.
Nein, aber jetzt müssen wir erstmal unser Spiel spielen, Leute.
Ja.
Komm.
Also du musst jetzt erstmal noch erklären, warum du glaubst,
dass... Habe ich doch gerade.
Ich glaube wirklich,
das macht Sinn, finde ich.
Also aber ich glaube, es ist ja international wirklich, ein sehr erfolgreiches Genre und schon lange...
Another fascinating theory from the mind of Tatjana.
Ein weiteres Teil des Puzzles.
Ich glaube wirklich, dass das Trauma des von zwei angezettelten und verlorenen Kriegen in der Volksseele den Wunsch nach Personen, die nicht Hitler heißen, aber trotzdem Ordnung ins Chaos bringen, verstärkt hat. Und das ist der Kommissar und Derrick und der Kommissar und diese ganzen Serien in den 70ern und 60ern, Steinitz und so weiter, waren immer nach demselben Muster. Das ist ja jetzt erst fancy geworden. Früher war es ja immer so, dass irgendein Verbrechen, auch XY ungelöst ist, nur in Deutschland so erfolgreich. Einer muss da sein, der Ordnung bringt in das schlimme Chaos und dann kann der Deutsche sich wieder schön hinlegen und die nächste Woche durcharbeiten. Das ist so.
Also wenn man das jetzt nur mit der Lupe auf
Deutschland.
Nachkriegsdeutschland guckt, dann ist da sicherlich
da ist bestimmt
sind
was
Teile
dran.
Von
Teile
sicherlich
sind
richtig.
Davon
dran. Aber
ich war ja nie so, ich hasse das.
Kein deutsches Nachkriegsphänomen, dass der Krimi
sich erfolgreich. Du weißt doch, ich vereinfache manchmal gerne, aber ich bin der Meinung,
mir noch nie aufgefallen,
dass Krimis für mich nicht relevant sind. Ja. Warum soll ich mich mit Verbrechen rumschlagen? Das ist dann meine Delusion.
Okay.
Warum soll ich mir Morde angucken? Right. Warum soll ich Gewalt sehen?
Ja.
Das mag ich alles generell nicht. Das höchste der Gefühle sind solche psychologisch angehauchten Kammerspiele, wo man so ein bisschen mitraten muss und darüber rede ich auch heute und das ist das Höchste, was sie von mir kriegt. Ansonsten finde ich das doof.
Tatjana macht wieder Arbeitsverweigerung. Ich liebe es. Das ist das Höchste, was ihr von mir heute erwarten könnt. Mehr gibt's nicht.
Wir werden es sehen. Tatjana hat ja schon sehr ausführlich jetzt herumtheoretisiert.
Ja, endlich mal ich und nicht du.
Und gestanden, dass sie die Kriege nicht aufarbeiten möchte.
Das möchte ich auf gar keinen Fall auf die Art.
Okay.
Da muss man sich anders mit.
So, deswegen spielen wir jetzt Fuck, Marry, Kill mit Mördern.
So, endlich sind wir bei meinem Lieblingsthema. Yay! Okay, frag Barbie.
Ja, also es geht um fiktive Mörder oder
Mörderinnen.
Mörderinnen, ja.
Und du musst sagen, fuck, marry oder kill.
Okay, ich habe mich so darauf vorbereitet, dass ich Leute genommen habe, die MörderInnen gespielt haben.
Ja, ich auch.
Oder, ne? Also nee, ja, die aber müssen, waren nicht fiktiv. Also die meisten von denen waren echt
auf dem Fall. Nee, meine waren wahrscheinlich fiktiv. Also fangen wir mal an mit Klaus Kinski. Klaus Kinski hat ja nun bestimmt
als?
Viele, ja, als irgendwas in irgendwelchen Edgar Wallace-Filmen.
Ach so.
Mörder halt. Mörder.
Also keine bestimmte Rolle.
Okay. Nee. Alain Delon, genau so, der hat auch irgendwelche ermordet in seinen ganzen Krimis.
Ja, zu dem komme ich heute noch.
Tatjana und, Berlin hat sich mal wieder Alain Delon für Fuck, Mary, Kill ausgesucht.
Das ja, ist jedes Mal
fast. Erfrischend.
Ja, ich möchte endlich, ich muss diese Fantasie im Kopf behalten.
Verstehe.
Weil jetzt ist er auch entmündigt worden gerade, der arme
ach,
alte
der lebt
Mann.
Noch.
Ja,
na, dann hast schlimm. Du ja jetzt endlich eine Chance.
Ist er jetzt unter einem Conservatorship?
Ja.
Okay, demnächst startet das Free Alarm Movement.
Ja, ganz schlimm, oh. Wirklich. Und er war so heiß. Und John Forsythe.
John Forsythe ist
Blake Carrington mit dem ja. bekanntesten Mord, den die schwule Welt bis ja. heute aufrüttelt. Der Mord an dem Freund von seinem Sohn Steven.
Ja, also ja. ich würde ficken wollen natürlich Alain Delon. Ich würde marrien wollen den guten Blake, weil der natürlich das meiste Geld hat. Und ich würde natürlich aus dem Fenster schubsen die böse Kinski, weil also nein.
Aber
für Sitz keine Sekunde.
Mit Klaus
Kinski. Nein.
Mit diesen Glubschaugen und diesem Froschmund und diesem Sabbern, der
was
spuckt
hast du
dich
denn
für an.
Ein Problem?
Doch, ich glaube, der wäre ein bisschen hot.
Blech.
Also in seiner irren Art. Tatjana, du hast in den letzten Folgen so einen Hang zu Leuten, wo ich sagen würde,
that's I know. Not healthy. I know.
Ja.
Schatzi, du würdest im Leben nicht, wenn der Name nicht Klaus Kinski wäre, wenn der Typ vor dir stehen würde, in irgendeinem Club, in irgendeinem Darkroom, auf irgendeiner Sexseite, würdest du im Leben nicht sagen, oh ja, bitte. Auf gar keinen Fall.
Wenn der dich so anglupscht mit seinen irren Blick.
Und zu dir sagt halt die Fresse, du Arschloch. Ja.
Und dich mit Chips bewirft? Not happening. Und bei mir auch nicht.
Nein. Inzwischen bin ich schon höchstwahrscheinlich so alt, dass ich sagen würde, ach, rutsch rüber,
ist you egal. Are delusional as usual. Delusional as usual ist auch schön. Okay.
Ja gut, dann hätte ich das auch so gemacht wie du.
Ja, danke. Frau, Frau ja, Schulz.
Fräulein.
Entschuldigung. Also wir hätten Ted Bundy, entweder im Original oder gespielt von Zac Efron, das nimmt sich nicht so viel. Dann hätten wir Jeffrey Dahmer, gespielt von Evan Peters, kannst du dir dann auch aussuchen, ob Original oder und wir hätten David aus Love and Other Remains, ein Film, über den wir heute leider nicht sprechen, den ich aber sehr schätze und du auch.
Ich auch. Der
gespielt von Thomas Gibson.
Genau, Thomas Gibson, der dringend geguckt werden sollte. Ja. Also Thomas Gibson würde ich heiraten, weil Thomas Gibson war auch der Hauptdarsteller in Dame und Greg, einer meiner liebsten Comedy-Shows.
Da habe ich ihn ja gehasst.
I love that. Evan Peters wird ordentlich durchgerödelt, weil hot. Mhm. Und Zac Efron würde ich gerne vom höchsten Gebäude der Welt schicken. Because he is who he is.
Aber wenn es Ted Bundy wäre, der Original Ted Bundy, same.
Nee, das darf man sich nicht vorstellen.
Also entschuldige mal bitte, stell dir doch mal,
ja, das ist ein Schauspieler.
Na, wir gucken ihn ja nur an, wir sagen ja nicht seine persönliche, ich möchte
Stell dir doch mal vor, du hast die Gelegenheit, Ted Bundy vom Empire State Building zu dropkicken. Das wäre doch großartig.
Well,
ja.
So.
Wir sind alles Pazifisten hier, hi.
Okay, ich hoffe, ich kenne irgendwen, den Paul
also,
jetzt auch
wenn also irgendwie Evan Peters, ich und eine Flasche Babyöl hätte nichts Pazifistisches.
You people have dirty minds today.
I do.
Ja, ich bin geläutert. Es ist nach Ostern, ich bin geläutert.
So, Tatjana.
Ja.
Anthony Hopkins als Hannibal Lecter.
Jetzt sagt sie gleich, will ich heiraten und ficken.
Ben Whishaw als Jean-Baptiste Grenoir.
Oh.
Was war das denn noch?
Das Parfum. Der ohne Schultern, der jetzt auch in Passages mitspielt.
Jennifer Tilly als The Bride of Chucky.
Okay, die letzte kenne ich nicht. Die muss dann.
Barbie und ich kennen sie.
Bound, nein, also House of Versace. Ah nee, House of Versace war sie gar nicht. Das war Gina
Gershon. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall heiraten den von das Parfum, weil der ist hot. Und,
auch in dem Zustand, in dem er am Anfang in dem Parfum.
Den
fand ich ja, dünn und ungewaschen,
ja,
nicht vergaß.
Süß, ja. Den hätte ich auch aus dem Schlamm gepult und wieder fit gemacht.
Okay, wow.
Und Hannibal Lecter, ja, der muss eigentlich sterben, weil der war mir viel zu grausam und die andere kenne ich nicht, also muss die gefickt werden.
Okay. Also Bride of Chucky zu ficken ist wahrscheinlich sehr unterhaltsam. I'm not sure if you keep your penis, but
it's a choice.
It's a choice. It's
an uninformed choice.
Ja.
Aber Jennifer, hast du Bounty gesehen?
Wen?
Bounty? Wir haben sogar schon über Bounty
geredet. Ich kenne die Meuterei auf der Bounty mit Marlon Brando.
Ist ein Wachowski-Film sogar, nein, ne?
Kenne ich nicht.
Oder? Ist ein Wachowski-Film, ja.
I don't.
Okay, die hat auch eine sehr spezielle Stimme. Aber gut.
Modern.
Ja.
Jennifer Tilly in Bullets Over Broadway oder Jennifer Tilly in The Fabulous Baker Boys geht auch.
Kenn ich nicht.
So.
Aber sie klingt immer gleich, sie macht auch eigentlich immer dasselbe.
Okay.
Very bad.
Also. Klingt so ein bisschen wie Minnie Mouse auf Helium.
Ja. Aber gut, damit hätten wir diesen Teil der Podcast-Folge erfolgreich hinter uns gebracht. Ja. Wir sind erst bei 20 Minuten. Tschüss. Also hey, genau, hey, das war so. Schon ein großer Erfolg hier. So, jetzt, wie wollen wir das denn aufbauen? Wer fängt denn an und mit was? Ich habe einen True-Crime-Teil und ich habe einen Literatur-Teil, der dann ins Fernsehen so überschwenkt und ein eigenes Genre bedient.
Also ich kann anfangen, weil ich das Aktuellste habe, dann arbeiten wir uns irgendwie
ja?
vom Aktuellen ins...
Meins ist vor 3 Tagen auf Netflix gelandet.
Ach so, na meins auch, deswegen...
Ach so, na gut.
Also heute, deswegen, also ein Teil davon zumindest ist
ich. Ach das? Nee, dann fange ich an.
Dann fang du an. Dann
schalten die Leute bitte. Ja gleich ab.
Whatever, also irgendwie, kann ja auch schön sein.
Kidding. Nein, ach so, jetzt habe ich die...
Das ich hatte eine Erleuchtung, aber die erzähle ich dann.
Ach, dann bitte erzähl uns die Erleuchtung, Tatjana, bitte.
So gerade?
Im Zuge der Recherche habe ich ja Filmakquise gemacht mit Krimis, was für mich eine Folter war.
Ja, du bist ein tapferes Mädchen.
Und dann bin ich an einen Film geraten und ich weiß genau die Entstehungsgeschichte dieses Filmes. Also das ist, ich erzähle nur die Entstehungsgeschichte und ihr könnt, ich wette 100 Euro, dass ich recht habe mit allem, was ich mir jetzt ausgedacht euch erzähle. Mit allem habe ich recht.
Der Welcome Film, to Test Your Delusions mit Tatjana Film Berlin.
Delusional as usual mit Tatjana Berlin.
Eine Krimikomödie American Dreamer von 2022.
Du fängst jetzt nicht an.
Nee, ich erzähle okay. diesen
Sie erzählt mir ein bisschen
Erzählung.
Was. Sie ganz fängt cool. also mal an.
Ich fange damit an, das ist ein Vorspiel. Dieser Film ist mit Shirley MacLaine. Und ich sage euch jetzt die Entstehung. Die Entstehung war, dass da 3 Produzenten saßen und gesagt haben, hör mal, übrigens hast du gelesen, die lebt noch, Shirley MacLaine lebt noch. Dann hat der andere gesagt, nee, die ist ja schon lange tot und so. Dann haben sie recherchiert, ja, stimmt. Und dann sagt der eine, die will auch einen Film drehen und so, die hat uns geschrieben, die will, die denkt, sie ist jung und hübsch und die ist schon eigentlich 90, kann gar nicht mehr laufen. Machen wir der die Freude? Haben wir das Geld? Ja, haben wir das Geld. Ja gut, was wollen wir denn machen?
Ich bin
ja, irgendwas,
ganz sicher,
wo sie,
so macht das
irgendwo,
nicht.
Wo sie noch eine Liebesszene reinkriegt. Okay, dann brauchen wir einen anderen Alten, den schaltet keiner an. Nee, nehmen wir einen Jungen. Ja, wer ist denn pervers genug, mit einer 90-Jährigen eine Liebesszene zu machen? Nehmen wir den Kleinen von Game of Thrones, Peter Dinklage. Nehmen wir den. Der hat so eine edgy Side und der kann das. Ja, gut, nehmen wir den. Und dann brauchen wir noch irgendwie ein Love Interest für die Hetero-Frauen im Kino. Nehmen wir Matt Dillon. Ja, super. Und was ist die Geschichte? Ja, junger Mann will alte Frau umbringen, um an ihr Erbe zu kommen. Ja, super. Das hört sich doch gut an. So machen wir das. Und dann will die aber bestimmt noch über drittes Leben und Außerirdische reden. Ja, das schreiben wir ihr rein. Das ist kein Problem. Ja, und dann müssen die sich ja küssen und so weiter. Und dann will die bestimmt ihre Perücke abnehmen.
What are you talking about?
So ist dieser Film entstanden.
Stream of Consciousness. Man muss es einfach passieren
genau.
lassen.
Diesen Film müsst ihr euch alle nicht angucken, weil es ist wirklich, Shirley MacLaine war ja wirklich eine tolle Schauspielerin.
Wie heißt denn dieser Film?
Habe ich gesagt, American Dreamer.
Ach so, das habe ich
mit Matt Dillon, Peter Dinklage, ja, Shirley MacLaine. Und ach so, und dann braucht sie noch irgendeinen Alten, den sie nicht gekriegt hat, als sie jung war, den nehmen wir dann auch noch mit rein, ja, nehmen wir Danny Glover. Ja, so. Und so ist dieses Casting entstanden, so ist dieser Film finanziert worden und deswegen wurde der gedreht. Nur deswegen, weil es gibt keinerlei Berechtigung, weiter über diesen Film zu reden. Es ist so unglaublich. Und so.
Warum tun wir es dann?
Weil es ein Krimi ist.
Weil sie fertig werden wollte mit der Hausaufgabe.
Nee, es ist so schlimm.
Das Dog ate my homework. Nur,
um die Schwierigkeiten dieser Recherche zu verdeutlichen,
ja.
wollte ich euch erzählen, den Film braucht ihr nicht gucken, weil Shirley MacLaine in einer Liebesszene mit einem 1,10 Meter großen, komischen, exzentrischen Menschen. Nein, will man nicht. Okay. Und auch nicht über
ich
Aliens
würde
hören.
Das wollen.
Und Ja, gut, dann guck ihn dir an, der läuft gerade.
Du hast gerade gesagt, du willst mit Klaus Kinski ficken, weil der wild aussieht und Glubschaugen hat und seltsam ist, ja, aber das ist jetzt zu skurril.
Ja, das ist mir zu skurril.
Okay.
Ja.
So. So, wenn wir jetzt, also so, Timo könnte es machen.
Ich habe noch gar nicht angefangen.
Ich wollte kurz noch darüber reden, dass mein Lieblingskrimi, aller Zeiten ja nicht verfilmt worden ist und ich das nicht verstehe, weil ich glaube, das würde sich anbieten.
Wir haben ja nicht
Marx über Männer oder
nein,
welches?
Meine
Vorgabe war nicht, dass wir über Filme reden. Also ich rede auch über Bücher, du hättest doch einfach über das Buch
reden
können.
Ich will nur kurz den Namen dieses Buches sagen, weil ich will, dass es mehr Leute lesen. Meine Lieblings-Crime-Story aller Zeiten, da erfährt man, wer der Mörder ist auf der ersten Seite und liest dann trotzdem noch 500 Seiten weiter. Das ist die geheime Geschichte von Donna Tartt, das Original Dark Academia Buch, das ist inzwischen 35 Jahre alt, glaube ich, und es gibt trotzdem nichts Besseres. Es gibt auch übrigens nichts Besseres von Donna Tartt seitdem.
Schreibt ein Drehbuch, bietet es an, werd reich.
Das haben viele Leute versucht. Der letzte, der es versucht hat, war David Fincher.
Sind wir dann jetzt fertig mit dem?
Ja,
mit
wir
den,
sind free, mit dem
Stream mit, den
mit dem Freestyle-Teil sind wir jetzt fertig.
Schön.
So läuft das in Hollywood. So.
Ja, ich freue mich. So, ihr seid so bescheuert heute. Was
Thank
macht
you.
Ihr denn?
Du, wir haben aufgestaute Energie, nachdem wir hier zwei Stunden bei der Reparatur zu gucken
müssen. Ich sage in solchen Fällen ja immer, you have taken my meds.
Wow. Okay, dann fangen wir jetzt an.
Und ich habe noch nicht mal was getrunken.
Jetzt trinken, vielleicht liegt es daran, trinkt man großen Schuh. Jetzt mehr, komm, noch ein bisschen. Ja? Gut. So. Wir fangen an mit einer Geschichte, die, wie ich gerade schon vor 10 Minuten gesagt habe, vor ein paar Tagen erst bei Netflix gelandet ist.
Ich kann in Zukunft auch starten mit Na, liebe Seesternchen oder wie sie da immer sagt.
Mit was?
Ich kann in Zukunft auch starten, Na, liebe Seesternchen.
Zuckerstangen.
Nee, wie sagt
Ach so,
ihr immer?
Stella.
Ja.
Hör doch mal auf, sie immer zu unterbrechen.
Wie heißt sie denn? Ja. Wie sagt sie denn immer?
Ja, haben wir zu
Recht vergessen. Seesternchen. Ja, doch, ich glaube, sie sagt Seesternchen.
Also, wenn du das willst.
Nein, ist alles gut, so wie es ist. So, ich fange an mit einer Sache, die vor ein paar Tagen erst bei Netflix gelandet ist, mit dem reißerischen Titel Crime Scene Berlin Nightlife Killer.
Oh.
Ich bin kein True Crime Fan tatsächlich. Ich schaue ab und zu mal so Dokus, also nicht so Dokus, sondern so Dokus auf solchen Kanälen, wenn es dann irgendwie auch einen True Crime-Hintergrund hat, aber ich höre zum Beispiel überhaupt keine, ich höre ja keine anderen Podcasts sowieso, aber True Crime-Podcasts stelle ich mir auch semi-interessant vor, gerade wenn dann so, wir mit der heutigen Technologie und ich aus dem Material, das mir vorliegt, rekonstruiere ich jetzt irgendwelche Fälle. Das finde ich, glaube ich, semi-interessant. Aber ich schaue manchmal solche Dokus und ich glaube, deswegen ist mir das auch angezeigt worden und natürlich, weil ich homosexuell bin oder queer bin. Das Ding ist mir angezeigt worden und ich dachte erst, will ich das nicht? Und dann habe ich gedacht, ach, was soll's, wir haben jetzt eine Crime-Folge vor uns, ich schalte es mal an. Es sind 3 kleine Folgen, die komplett online gegangen sind, quasi ist also eine Mini-Mini-Series, und behandelt einen Fall, der hier tatsächlich in meiner Nachbarschaft stattgefunden hat, 2012 und komplett an mir vorbeigegangen ist. Ich habe nichts davon mitbekommen, obwohl es anscheinend ein Riesending war. Der umtriebigste Serienkiller der letzten, was weiß ich, Jahrzehnte.
Ach, in der großen Freiheit.
Ja. Und dann halt auch noch im queeren Milieu, wie man so schön sagt, in Anführungsstrichen.
Was ist denn das?
Es gab 3 Tote und einen versuchten Mord. Und das Ganze, wie Tatjana eben schon gesagt hat, fing tatsächlich, also der erste Fall, mit dem sie auch in der Serie beginnen, findet tatsächlich in der großen Freiheit statt. Eine echt süße, cute Bar hier in der Nachbarschaft, in die ich auch öfter mal gehe. Wie gesagt, ich hatte echt keine Ahnung. Und dann fängt das Ding an und in den ersten, ich glaube, 10 Minuten habe ich auch schon 5 oder 6 Leute gesehen bei dem Material, das sie da zeigen, die ich kenne. Wo ich auch dachte, ach, ist auch spannend.
Ja, ja, das war Neighborhood.
Naja, und also ja, es wird im Mai 2012 wird in der großen Freiheit eine Leiche im Darkroom entdeckt morgens. Ne? Putzdienst kommt rein und da liegt jemand und der Putzdienst denkt erstmal, okay, der ist, vielleicht hat der zu viel genommen oder zu viel getrunken und stellt noch ein Glas Wasser daneben und sagt so, hey, wir müssen jetzt dicht machen und so. Wäre super, wenn du 10 Minuten weg wärst. Und dann steht er aber nicht mehr auf und stellt sich also raus, der ist tatsächlich tot und die Vermutung ist erstmal natürlich Sexunfall oder eben, wie gesagt, zu viel Drogen, zu viel Alkohol, man weiß es nicht. Und bei der Autopsie wird auch erstmal nichts gefunden, außer dass der irgendwie erstickt ist, aber man denkt sich halt noch nicht so viel dabei, ne? Also die Polizei denkt sich irgendwie, naja, passiert wohl. Das Einzige, was dann, weil man dann natürlich guckt, irgendwie, was hat der noch bei sich, das Handy fehlt, das Portemonnaie ist nicht da, wird dann ein paar Tage später eben festgestellt, dass das Handy mit einer anderen SIM-Karte benutzt worden ist. Das ist so die erste Spur. Und dass mit der Bankkarte versucht worden ist am Ostbahnhof, hat ein Typ mehrmals versucht, ein Ticket ins Saarland zu kaufen. So, das hat nicht funktioniert. Und das sind so die einzigen Spuren, die sie haben, dass der Ticketkauf, da gibt es ja keine Kameras oder so, die sie groß einsehen können. Da folgt nichts drauf. Und auch diese SIM-Kartengeschichte, ja, verendet erstmal so. Also es ist nicht der Mensch, der am Ende die Morde begangen hat. Dann allerdings passiert in derselben Nacht noch was, nämlich, dass am Ostbahnhof jemand, an der Warschauer Straße hier läuft jemand lang und war irgendwie mit Leuten unterwegs, geht noch zum Späti, holt sich da ein Bier und einen Schnaps und geht dann runter am Ostbahnhof runter, an der Warschauer runter zum Gleis und will die Bahn nehmen Richtung Ostbahnhof und wird da von jemandem angequatscht und die unterhalten sich so ein bisschen, wie war denn der Abend so für dich, was hast du gemacht, ach ja lustig, haha, steigen zusammen in die Bahn, fahren zusammen zum Ostbahnhof und holen beide ihren kleinen Schnaps raus, den sie noch in der Tasche haben und dann so brüderlich, ach ja, guck mal, ich habe auch einen, lass uns doch tauschen. Tauschen die kleinen Schnapsflaschen, der eine hatte so einen Feigling, der andere weiß ich nicht was. Und was mich wundert, ne, weil also große Erleuchtung hier, große Spoiler, es geht um GHB, also die Toten sind alle durch GHB, durch eine Überdosis umgebracht worden, K.O.-Tropfen auch im Volksmund. Was mich wundert, wenn dir jemand einen Feigling voll GHB gibt, und du das trinkst, ich als Mensch, der jahrelang auch GHB konsumiert hat, das muss so grauenhaft schmecken und es schmeckt so überhaupt nicht nach Alkohol, dass du da nicht sofort aufspringst und sagst, hier ist doch irgendwas falsch, du hast mir irgendwas Schräges gegeben. Das ist für mich schwer nachzuvollziehen. Also vielleicht hat der ein Mischverhältnis hergestellt, dass das gerade noch so durchgeht. Sicherlich. Ja. Aber er sagt selber, also der hat überlebt, der Typ, der das in der Bahn bekommen hat, der hat überlebt. Und er sagt, ich habe das geschluckt und in dem Moment ist mir fast der Kopf explodiert und ich denke mir, okay, aber da bist du nicht misstrauisch geworden und hast dich nicht von dem Typen entfernt oder hast nicht irgendwie.
Also es gibt ja diese Leute, die Feiglinge wie Shots trinken. Mhm. Also dass du dir das wirklich direkt in die Kehle rennst.
Genau, sagte hat er auch. Sie haben es zwischen die Zähne geklemmt und runter.
Genau. Und dann, wenn du das richtig machst, berührt es deine Zunge nicht und dann schmeckst du auch nichts.
Also er sagte aber, ihm ist fast der Kopf weggeflogen und das ist ja nicht wegen der Wirkung, weil es ist dann wegen des Geschmacks. Und es schmeckt halt so krass chemisch und so gar nicht nach Alkohol. Also wie gesagt, wenn es aromatisiert ist, Feigling ist aromatisiert. Ne, Mischverhältnis. Vielleicht hat er das irgendwie ausgetüftelt, dass das funktioniert. So oder so, weird für mich die Vorstellung, dass das nicht direkt auffällt. Also ich will da überhaupt niemandem irgendwas unterstellen. Ich sage nur, es ist für mich schwer, mir vorzustellen, dass man jemandem so viel GHB geben kann, ohne dass man es schmeckt.
Du weißt jetzt auch nicht, wie betrunken die Person war, ob sie andere Drogen genommen hatte. Also
Right. So, der Typ kommt auf jeden Fall, verliert dann irgendwann am Ostbahnhof das Bewusstsein. Der andere Typ war die ganze Zeit noch bei ihm. Davon gibt es Videoaufzeichnungen von Sicherheitskameras. Und der kommt dann später im Krankenhaus wieder zu sich und die Ärzte sagen, ja, was haben sie denn genommen? Und so, und er sagt, ja, gar nichts. So, ich habe getrunken und das war's. Und das glauben sie ihm erst nicht. Und dann besteht aber darauf, sie testen das Blut und finden da wahnsinnig hohe Dosen von GHB. Und dann erst fängt die Polizei da an, auch eine Verbindung zu ziehen und sagt, ach ja, wir hatten in dem gleichen Kiez am selben Abend auch jemanden, der gestorben ist, wo wir jetzt nicht wissen, warum. Und dann haben sie dann erst auf GHB getestet, was heute aus heutiger Sicht auch für mich unverständlich ist, dass in der Clubkultur, gerade in schwulen Kreisen, wenn da Leute tot aufgefunden werden und du weißt nicht, warum das nicht automatisch auf GHB getestet
worden ist. Das war damals nicht so.
Die müssen nur hinter der Revolverparty warten, doch immer die Leichen rausgeschleppt.
Ich kann mich daran sehr genau erinnern, weil ich damals in der Redaktion der Siegessäule saß, Und diese Nachrichten kamen, du hast ja sowas dann relativ schnell gehört. Und die allgemeine erste Reaktion war auch Drogenopfer, aber das, worüber ich nachgedacht habe, war nicht GHB, sondern war halt irgendwie falsch dosierter Speedball oder so.
Also, Schatzi, als jemand, der wirklich ja zu dieser Zeit noch aktiv krass gefeiert hat. Also 2012 war ich ja noch mittendrin oder gerade so mit einem Fuß vielleicht aus der Tür. Aber also wir haben 2000, also die vielen Toten, die in meinem Freundes- und Bekanntenkreis passiert sind, die meisten Toten waren GHB-Opfer oder fast alle waren GHB-Opfer. Und das war schon 2009 und 10 so. Also, dass die Bullen echt 2 Jahre später immer noch nicht als ersten Gedanken hatten, da müssen wir mal nach GHB testen, wenn da jemand in ungeklärten Umständen in einem schwulen Club umfällt und tot ist, ist für mich wild.
Aber war vor 12 Jahren.
Das ist auch tatsächlich eine Sache, die sich durch dieses ganze Ding durchzieht, wenn man das guckt, dass man an ganz vielen Stellen denkt, okay, da habt ihr wirklich auf dem Schlauch gestanden. Also, ne, wenn man
oder keine Polizei-Attention. Also bei schwulen Opfern ist maybe immer they don't care. Die, ja, genau. Ja,
also, das ist 12 Jahre her, damals hatte, also Berlin hat das inzwischen und hatte das als erstes Bundesland, einen Queerbeauftragten der Berliner Polizei.
Ja.
Das gab es damals alles noch nicht.
Ja,
so, die Awareness war einfach sehr viel geringer.
Aber ja. Es ist ja auch nicht nur ein das queeres Thema und da komme ich auch gleich noch zu. Es ist auch, also, in jeglicher Clubkultur. Ich weiß noch, dass wir damals ein Riesenthema hatten mit Sven Marquardt im Berghain, weil der rigoros, alle Leute, die jemals mit GHB erwischt worden sind, die hatten Hausverbot auf Lebenszeit. Und ich war ja lange auch eine GHB-Feindin und hatte da auch öffentlich drüber geschrieben, weil das super anstrengend war, als das so um sich gegriffen hat, wie die Leute sich verändert haben und wie übergriffig die geworden sind und wie anstrengend das auch war, sich um die kümmern zu müssen, wenn die überdosiert waren, weil die halt alle Linie umgekippt sind. Und ne, das ist dann weit entfernt von Todesfällen.
Dafür,
aber die
musstest halt einfach du nicht ins Berg angehen,
das
konntest du auch
ich sage nur,
schmutzigen Hobby haben.
Ich sage nur, egal, es war wo. Ein gängiges Ding und es war ein Riesenthema und everybody was aware of it und es war kein schwules Thema, so, es war ein Clubthema.
Ja.
Technokultur und GHB war lange schon, also es war allen bekannt. Ja, und dass die Bullen sich da so, anyway.
Das hat man in Corona auch gesehen. Die Clubkultur ist im Endeffekt unter ferner liefen, obwohl sie die Geldmaschine ist und so weiter und so fort.
Ich will jetzt den Rest der Sache nicht spoilern, also ich will nicht zu viel erzählen. Es gab weitere Opfer und es wurde dann tatsächlich, der Täter wurde überführt. Worauf ich gerne eingehen möchte, ist die Art und Weise, wie die Boulevardpresse damals mit diesem Thema umgegangen ist. Also nur eines der Opfer ist ja tatsächlich in einem Darkroom ums Leben gekommen, der Rest der Menschen bei sich zu Hause und der eine versuchte Mord passierte ja in der Bahn oder an einem Bahnhof.
In der Öffentlichkeit.
Sozusagen. In der Öffentlichkeit und trotzdem hat die Boulevardpresse das Ganze ausgeschlachtet als der Darkroom-Killer und der Koma-Killer.
Nicht nur die Boulevardpresse.
Hat sich da sehr drauf gestürzt. Es wurde sehr moralinsauer darüber diskutiert, auch was Schwule eigentlich für Schweine sind und was die da alles machen in ihren privaten Räumen, wie pervers das alles ist. Dass da auch
sie sind ja nur neidisch.
Tote da rumliegen können und man vergeht sich an denen und so. Also, ne, das war ja so der Subtext von allem, wie ekelhaft das ist. Und das hat natürlich eine öffentliche Diskussion auch angeheizt und auch viel kaputt gemacht, was so Safe Spaces angeht. Das war auch für die Leute und die Angestellten in der großen Freiheit ein großes Thema, was man auch in dieser Serie ganz gut sehen kann. Tias, der da Barchef ist und auch DJ und heute auch noch da arbeitet, der beschreibt das da sehr schön, dass es ihm für ihn ganz viel kaputt gemacht hat, dass so eine Welt kaputt gegangen ist, weil das für ihn halt auch ein Safe Space war und sein Heimhafen quasi, sein Heimathafen und dass da sowas passiert ist und die Leute dann da auch eben sehr wertend drauf geschaut haben und sehr wertend drüber diskutiert haben, hat einfach wahnsinnig viel kaputt gemacht. Und ich muss leider sagen, dass da die Serie selbst, die zwar vorgibt, das zu kritisieren, wie die Boulevardpresse damit umgegangen ist, dieselben Fehler wiederholt. Also es sind ganz viele Szenen auch so nachgestellt worden. Unter anderem wird der Darkroom-Tote, der ja in einem Darkroom gestorben ist in der großen Freiheit, das haben sie nachgestellt mit jemandem, der aber auf dem Klo liegt. Auf dem hell erleuchteten Klo liegt der nackt auf dem Boden und die Leute steigen da quasi drüber und keiner hilft und keiner tut was. Und dann klaut ihm eben noch einer das Handy. Das allein, diese Art der Darstellung finde ich so scheiße und perfide und ekelhaft und sendet genau die falschen Signale und dann kannst du fünfmal irgendwie Leute, die betroffen mit Tränen in den Augen da sitzen und sagen, oh, es hat uns was kaputt gemacht. Wenn du das aber trotzdem so sendest, sendet das komplett die falschen Signale aus und es ist nicht eingeordnet in den Kontext, dass Leute, heterosexuelle Menschen, die das nicht kennen, das verstehen können. Das fand ich super ärgerlich und du siehst auch, sowohl die Staatsanwältin als auch der damals ermittelnde Kommissar, die können teilweise ihre Homophobie und ihren Ekel auch nur so recht schwer irgendwie, hatte ich das Gefühl in meiner Wahrnehmung, verbergen. Das ist mir auch ganz schön sauer aufgestoßen. Ja, nicht wundern über diesen komischen Soundeffekt. Ich muss jetzt an dieser Stelle aus dem Schnitt mich zu Wort melden, denn ich habe erst nach der Folge die Chance gehabt, tatsächlich mit Tias zu sprechen, der ja, wie ich schon gesagt habe, in der großen Freiheit arbeitet und damals auch schon gearbeitet hat. Und der hat mich korrigiert. Tatsächlich ist es so, ja, es wird in der Serie und auch in der Boulevardpresse wurde es so dargestellt, als wäre der Typ im Darkroom ermordet worden. Das stimmt nicht. Er ist tatsächlich auf dem Klo gestorben und lag da auch. Allerdings, so wie ich das verstanden habe, nicht wie in dem Ding in der Serie gezeigt, nackt in der Mitte des Raumes quasi mit den Füßen in Richtung Tür, so dass die Leute über ihn drüber steigen mussten und dann hat keiner was getan. So war es wohl tatsächlich nicht, so wie es dargestellt worden ist. Aber ja, also er ist tatsächlich auf dem Klo gestorben, ich vermute in der Kabine. Und ich vermute auch, dass der da liegen geblieben ist, I don't know. Aber ja, zumindest stimmt die Behauptung mit dem Darkroom einfach nicht. Und ist mir auch ein Rätsel, warum das nach wie vor erzählt wird. So, genau, das wollte ich nur anmerken, damit uns nicht vorgeworfen wird, wir würden hier falsches Zeug verbreiten. Viel Spaß weiterhin. Und wie ich schon gesagt habe, ne, es ist so ein bisschen, man schaut der Polizei halt auch so ein bisschen dabei zu, wie sie so im Dunkeln tappen und wie dann echt
erst durch... Unterrumstümpern.
Ja, total. Wie dann echt erst durch eine engagierte Oma, die dann irgendwie bei der Polizei anruft, weil ihr was aufgefallen ist und so, kommen sie dann irgendwie auf die Spuren. So.
Also ich fand das...
Ja.
Ich fand das eine spannende Geschichte, weil mir ging es beim Betrachten dieser Figuren so, dass ich immer dachte, so funktioniert Homophobie heutzutage. Es ist immer irgendwie so, wir hassen keine Homosexuellen, sondern wir hassen nur das, was Homosexuelle tun.
Ja.
So. Irgendwie, dass das eine nicht ohne das andere machbar ist. Ich wollte noch ergänzen, es hat sich natürlich der berühmteste schwule Regisseur des Landes,
Rosa,
zu einer Fiktionalisierung dieser Geschichte inspirieren lassen, die heißt
Tödliche Tropfen.
Darkroom Doppelpunkt Tödliche Tropfen und ist unter anderem mit der fabelhaften Kathi Karrenbauer besetzt. Ist jetzt kein fantastischer Film, aber wer sich eine fiktionalisierte Fassung dieser Geschichte angucken will, kann das tun. Der Nachteil von True Crime, der unglaubliche Nachteil, also jeder in meiner Generation und zu Papi, ich hau dich da jetzt einfach mal mit rein, ist ja mit Aktenzeichen XY ungelöst.
Ein Horrorfilm.
Der wohnte in der Stadt, wo man, so, ich kannte die Familie, tatsächlich die Zimmermann-Familie.
Was ich eigentlich sagen wollte, ist, der Nachteil von True Crime ist natürlich, das muss immer hochgradig unterhaltsam sein. Oder soll es sein. Das heißt, du kannst nie das tun, was du in einem dicken Kriminalroman machen kannst oder in einem gut gemachten Krimi, dieses Beobachtungsmoment, dass du irgendwie dich langsam an der Sache ranarbeitest, das fällt oft weg, sondern das ist alles immer unglaublich boulevardesk, es ist unglaublich skandalisiert teilweise. Hier nicht unbedingt, das ist teilweise irgendwie, ich hatte Momente, wo ich dachte, das ist gut beobachtet, ich hatte aber auch Momente, wo ich dachte, das ist jetzt richtig doll, Oll. Mhm. Also das ist jetzt richtig doll, Schwule gucken, Heteros gucken Schwule, das ist jetzt nicht schön. So wer sich davon getriggert fühlt, der sollte das nicht unbedingt gucken. Aber es ist natürlich für mich, der seit inzwischen fast 35 Jahren in dieser Szene unterwegs ist, auch ein so irgendwie. Also man sieht viel, was man kennt. Irgendwie, Barbie hat ja eben schon gesagt, sie, so, das ist nebenan, was auch bedeutet, it could happen to you.
Du, das ist, ich war schon in den 90er Jahren in Hamburg im Mörder-PK unterwegs. Das Mörder-PK war in der Talstraße und bekannt dadurch, dass da im Keller einer erstochen wurde. Das hat den Reiz nicht gemindert, da mal reinzugehen. Also insofern ist das immer schon wieder passiert, dass in Darkrooms Leute gestorben
sind. Ich finde halt, also es ist ja nicht nur der Darkroom, das ärgert mich daran auch eben, dass es so präsentiert worden ist, wie es präsentiert worden ist in dieser Serie. Man hätte es kontextualisieren können. Man hätte einfach sagen können, Clubkultur generell ist super vulnerabel für diese Arten von Übergriffen. Ne? Ja. Und da kann jede Frau ein Lied von singen, die ihren Drink die ganze Zeit bedecken muss und aufpassen muss, die Nagellack trägt, mit dem man GHB-Gehalt in Drinks
testen kann. Ja, und diese Nagelattacken im Bergheim,
alles. Ja, ich habe es recherchiert heute nochmal. Es gibt tatsächlich anscheinend keine bestätigten Fälle. Es war so ein bisschen Rumor auch. Es gibt Leute, die sagen, es ist ihnen passiert. Wenn man sagt, leg vor, Beweise, dann kommt nichts. Anscheinend will ich aber auch überhaupt nicht bewerten. Es ist, also Clubkultur ist eine sehr vulnerable Geschichte, gerade auch wenn es sexpositiv ist. Ja. Und auch die Darstellung von, also mir hat gefehlt, sexpositive Clubkultur in Berlin zu kontextualisieren, als das sind übrigens nicht nur schwule Männer, die sowas machen, sondern geh ins KitKat, geh da.
Geh ins Bergheim, also das ist ja jetzt ein rein queerer Ort.
Ja. Right.
Übrigens, Große Freiheit hat Besitzerwechsel gehabt inzwischen. Der Darkroom ist für alle Genders offen.
Queers and Friends.
Inzwischen, genau. Und die haben auch inzwischen eine kleine Freiheit eröffnet und die haben das Hofen eröffnet, ein ganz tolles Café in Neukölln und so weiter. Also man kann gerne und immer wieder hingehen.
Unterschreibe ich so. Ich bin
ist
da
ein
auch
schöner Laden, ist ein sehr sympathischer Chef,
ja.
So ein Machertyp.
Ja.
Ja, Alles gut, alles in schwuler Hand.
Bin da auch, also ich wohne ja hier im Kiez jetzt auch schon eine Weile, aber ich kenne die große Freiheit seit kurz nach der Eröffnung, da war das noch auch anders.
Ja.
Themamäßig, ne? Da war das eher so Sailor-Bar-mäßig und da war ich einmal drin und fand es nicht so. Und bin dann auch seitdem nie wieder rein. Und jetzt sind wir da jetzt neulich ein paar Mal mit Ricardo und Streifi und den Leuten, weil wir eine Bar gesucht haben nach dem Tim Kruger Geburtstag. Wir hatten da so ein Essen und dann waren wir im Kiez und haben gedacht, komm, wir suchen noch eine Bar, gehen wir dahin. Und hatten so einen bezaubernden Abend und sind, ich war jetzt seitdem 3-4 Mal immer da, wieder da. Und it's really, really fucking cute. Und ich hoffe auch, dass die Serie dem Laden jetzt keinen Bärendienst tut, dass die Leute da jetzt weniger hingehen, weil sie jetzt Schiss davon haben.
Das glaube ich nicht. Worst case Szenario ist, da kommen jetzt irgendwie Heteros zum Schwule gucken hin. Aber das fällt alles unter, es gibt keine schlechte PR.
Ja, genau.
Let's hope so. Aber also, was ich dann auch
gut, also ich muss
eine Sache noch abschließen. Nee, gar nicht. Ja. Muss, glaube ich, niemand gucken, außer man will jetzt irgendwie mal gucken, was hier so im Kiez passiert ist vor 12 Jahren. Einzige, was ich noch dachte, wenn das eine Serie ist, die sich jetzt fortsetzt, ich hoffe, sie machen jetzt nicht so nur so, also ne, Mordfälle im schwulen Milieu, wie gesagt, in Anführungsstrichen, weil da gibt es ja noch 2-3 aus den letzten Jahren, das fände ich dann wirklich, dann fände ich es problematisch.
Das werden sie nicht tun.
Also, die sollen sich mal auf Gina, Lina, Lisa Lohfink und ihre Bodyguards im Kuhdorf konzentrieren.
Was ist jetzt mein heißer Tipp
an die Produzenten.
Was sie gerne machen.
Was ist da passiert?
Da war auch True Crime.
Was erzählst du?
Du sollst doch nicht immer True Crime.
Allegedly.
Du sollst doch nicht immer True Crime zu Gina Lisa Lohfink sagen.
Ich hole mir ein neues Glas aus der Küche und ihr macht mal kurz weiter.
So, was sie gerne machen können, Power. Ist Mord in der Naugarder Straße, weil ich habe ja jahrelang in der Erich-Weinhardt-Straße gewohnt also jahrzehntelang gefasst. Und in der Naugarder Straße, der schräg von der
Erich-Weinhardt,
in der schräg abgehenden Straße, ist dieses, erinnerst du dich an diesen Mordfall, wo der irgendwie jahrelang die eine Leiche in der Kühltruhe hatte?
Nein.
Das war so vor, ich glaube, 10 Jahren. Und das war in der Naugarder Straße. An diesem Haus bin ich jeden Tag vorbeigelaufen. Mhm. Das war so ein bisschen unheimlich, weil der hatte auch irgendwie mehrere Opfer auf dem Hof dieses Hauses verscharrt und so. Aber es sind trotzdem alles Eigentumswohnungen.
Es ist tragisch und traurig, dass es solche Leute gibt. Man liest es immer wieder in der Zeitung, irgendwie ein toter Spuler im Hotelzimmer entdeckt oder der fehlt oder der ist vermisst oder dieser Deutsche in Südafrika. Es ist einfach so, dass Leute werden einfach ermordet. Man darf sich davon nicht in seinem Leben runterziehen lassen, in dem Sinne, jetzt kann ich nicht mehr ausgehen, jetzt kann ich nicht mehr reisen.
Was ist denn das für ein Argument? Lassen Sie sich von Mord nicht durch von Ihrer Homosexualität abhalten?
Es ist ein Argument, nicht mehr auszugehen nachts, weil du Angst haben musst, irgendwie an den Falschen zu geraten. Man würde kein One-Night-Stand-Grinder würde gar nicht mehr funktionieren, wenn die Leute plötzlich begreifen würden, was es für ein Risiko ist, mit einem Fremden in eine fremde Wohnung zu gehen.
Also das ist ein Risiko. Hier ist nochmal die Gebrauchsanweisung für das Internet, falls Sie das nicht verstanden haben.
Ja, bitte.
Bitte geben Sie nicht Leuten, von denen Sie nicht genau wissen, ob das stimmt, was die Ihnen gerade alles erzählt haben oder ob die Fotos echt sind, die Sie Ihnen gerade geschickt haben, Ihre Adresse oder Ihre Kreditkartendaten oder lassen Sie die mitten in der Nacht, wenn Sie getrunken und Drogen genommen haben, zu sich kommen. Tun Sie das nicht.
Man merkt, dass du Jahrzehnte aus dem Datingverhalten raus bist. Heutzutage wird gar nicht mehr gefragt. Da wird gesagt, hier ist eine Chillparty, komm hin, hast du Drogen dabei, kannst du mitmachen und dann gehst du irgendwo hin, wo eine Gruppe auf dich wartet, wie die gesinnt ist, ist vollkommen Nebensache.
Und wie oft ist der Sex, den man dann hat, gut?
Ja, das kann ich dir nicht sagen. Ich gehe nicht zu solchen Veranstaltungen.
Very well done,
sir. Ja, nicht aus Angst, ermordet zu werden, sondern weil, bäh, aber die machen es alle. Alle. Es wird nachts gecruised.
Nee, alle eben nicht. Hier sitzen zwei, die es nicht machen.
Ja, gut, okay. Aber der normale Rest, ja.
Bin ich wieder normal, weil ich mich nicht in Gefahr, bin ich wieder anormal, weil ich mich nicht irgendwie schlechten Sex in Gefahr begeben möchte.
Wenn der Schwanz steht, ist das Gehirn im Arsch. Das ist so wahr wie seit 100.000 Jahren. Das stimmt einfach. Das ist so und so läuft das Nachtleben und deswegen, bitteschön. Aber trotzdem sollte man.
Eine weitere schöne Erkenntnis aus dem Leben von Daniela Willi.
Es ist so. Und da muss man wirklich.
So, you heard it here first. Wenn der Schwanz steht, ist das Gehirn im Arsch.
Ja, du, guck, der Spruch ist uralt.
Also ja, ja. Kennt ja nun jeder. Deswegen sage ich das ja.
Aber es stimmt. Es ist leider so. Und man selber hat auch schon genug Blödsinn angefangen. Ich weiß noch, wie ich zu einem Mal kam mit den Ballons. Da komme ich rein, die ganze Wohnung ist voller Luftballons.
Wir redeten schon, wir sprachen schon davon.
Ja. Also solche Leute, da kann man nicht.
Ich könnte, aber wie gesagt, du hast ja meine tiefste Wohnung, weil du hast es ja dann offensichtlich
versucht. Ich habe es durchgezogen.
Ich würde ja vor Lachen sterben in diesen Situationen. Ich könnte das ja nicht. Ja. Ich
aber
würde
das
dann
war wie das
sagen,
eine Mal, wie ich mit Daniel Kübelböck aus Versehen geschlafen habe. Das muss man denn durchziehen, damit die Geschichte dann.
Es war doch nicht Daniel Kübelböck, es war doch der andere.
Beide.
Also,
ich
beide?
Eigentlich fehlt nur noch, ich weiß nicht, welcher Schlimme noch
so,
fehlt.
Daniel Kübelböck ist inzwischen auch gestorben.
Ja,
das
deswegen kann man es ja erzählen. Was machst du denn? Na, wie ich Daniel Kübelböck einmal durch seine Wohnung gefickt habe.
Jugend erzählt.
Aber nur, weil ich die Wohnung sehen wollte.
Yes, of course. Ich würde
aber.
Und weil er da ganz süß aussah.
Wo wir gerade bei.
In der Zeit.
Ja. Bei toten.
Promis. Tote Promis.
Das war das Ding, was ich mich am Ende gefragt habe. Als die das am Ende das Bild gezeigt haben von dem Mörder, habe ich mich gefragt, ob ich bei dem schon mal zu Hause war. Der kam mir so bekannt vor.
Ich kenne eine Person, die mit dem geschlafen hat.
I think I did too. Also nicht, um jetzt die John Collins zu machen und so. Ich hatte sie alle, nachdem sie tot sind.
Und jetzt, Marilyn sagte, natürlich. Beware of the wolves of Hollywood.
Alfred Hitchcock was my best friend.
Ja,
nein,
ja, ja.
Aber tatsächlich, also die Bilder kommen mir so wahnsinnig bekannt vor, dass ich glaube, ich habe, also wenn
wer
es der
weiß.
Ist, der ich glaube, dass er sein könnte, habe ich mehrmals mit ihm
so,
gefickt.
Das glaube ich auch.
But I'm not sure.
Die so, liebe Boulevard-Journalisten, fickt euch ins Knie. Barbie Breakout schlief mit Darkroom Killer ist nicht die nächste Schlagzeile eurer Karriere.
Don't give them ideas.
Oh. Der schlimmste Mörder ist sowieso Michel Lucas, aber da kommen sie hoffentlich später mal
Michael
drauf.
Lucas.
Michael Lucas.
Allegedly.
Ja, 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 ja. Das weiß ich genau.
So.
So. Ja, Paulchen.
Soll ich weitermachen?
Mach doch mal.
Dann, wir kommen.
Was? Eklig ein bisschen.
Ja, furchtbar.
Was ist eklig?
Das ist wie G mit Lime.
Ich habe ein
hellgrünes Getränk.
Menschen kaufen öfter mal.
Aus Versehen.
Nee, also die Kruger, die kauft immer Red Bull und lässt das dann bei mir im Kühltrank. Und das ist die White Edition und die ist mit Kokos und Blaubeere. Und ich habe
es, ist Grün Bull.
Böses dabei gedacht. Jetzt ist es in meinem Glas.
Nee, und Grün Bull.
Das sieht echt komisch aus.
Ach, trink's weg.
Ja, of course. Also.
So, ich rede derweil über eine relativ gespaltene Persönlichkeit, aber eine der bekanntesten Krimi-Autoren der Welt. Die heißt Patricia Highsmith. Wurde 1921 geboren in Texas und war eine, so ab Beginn der 50er Jahre, eine weltweit sehr, sehr erfolgreiche Krimi-Autorin und ist nach wie vor die Autorin des bestverkauften lesbischen Romans der Literaturgeschichte.
Rita May Brown.
Nein, nicht Rita May
Lolita.
Brown. Ich sagte ja Roman. Rita May Brown hat ja auch schöne Katzenkrimis geschrieben. Das kann man auch lesen. Rita May Brown selbst sollte man nicht lesen, weil sie eine transphobe
Oh, she is.
Yes.
Cancelled.
So,
na gut, Patricia ist ja auch nicht ohne.
So, Patricia ist auch nicht ohne. Patricia Highsmith war irgendwie, als sie jung war, eine sehr gut aussehende Frau, hatte für Lesben den enormen Vorteil, dass sie große Hände mit langen Fingern hatte. Das ist ja immer schön.
Bei sowas wird nicht widersprochen, ja?
Ich habe gar nicht zugehört.
Unfassbar. Ja.
Also, hat sich auch hatte Zeit ihres Lebens sehr, sehr, sehr viele Frauen im Bett, war da viel vergnügt und unterwegs, war ansonsten keine sehr vergnügte Person, war am Ende ihres Lebens dafür verschrien, dass sie übellaunig war, irgendwie und nicht besonders nett zu Frauen. Und sie war als die sie war als misanthropische Lesbierin verschrien. Das stimmte auch so ein bisschen. Sie hasste auch noch andere Leute. Frau Highsmith war eine rasende Antisemitin.
Oh.
Hat so schöne Dinge gemacht, sich das kann man in einer fabelhaften Biografie, die es leider nur auf Englisch gibt, alles nachlesen, dass sie sich, wenn sie sehr betrunken war, weil natürlich war sie auch Alkoholikerin oder so, heißt es jedenfalls, dass sie sich dann, also sie hat das alles, eines ihrer Bücher ist auch dem palästinensischen Volk gewidmet und dessen Kampf um Selbstbestimmung, das ist ein hehres Ziel, hinter dem sie aber so schöne Sachen versteckt hat, wie, dass sie sich, wie gesagt, auf Partys, wenn sie betrunken war, ist sie dann aufs Klo gegangen und hat sich KZ-Nummern mit einem Stift auf den Arm gemalt, um die Leute zu unterhalten. Und so in diesem Buch steht auch, dass sie den Holocaust Semikaust genannt hat, weil sie fand, da wären nicht genug Leute umgekommen. Oh. Also irgendwie so. Keine besonders nette Person. So ein bisschen rassistisch, was sie
sollen
auch.
Sollen wir mal das Werk von der Autorin trennen,
genau,
und du redest über das Werk.
So, was mich aber aus auch persönlichen Gründen dazu bringt, dass ich das Werk von
aber Patricia, ich stehe auch auf dem Ätna und so
von Patricia Highsmith sehr von dieser Person trennen kann. Sie war auch eine riesige Katzenliebhaberin, hat ihr gesamtes Geld an der Künstlerkolonie hinterlassen, und die drei großen Lieben ihres Lebens waren alles jüdische Frauen. Also eine zutiefst komplexe Persönlichkeit, die ein zutiefst komplexes Werk hinterlassen hat.
Die werden sich gefreut haben über die KZ-Nummer auf den Arm.
Also. Das hat sie alles gemacht, als sie da war, sie schon relativ alt. Also das waren alles Spätwerke. Anyway, angefangen weltberühmt zu werden, ist sie mit zwei Fremde im Zug, der dann auch von Alfred Hitchcock gleich verfilmt worden ist als Strangers on a Train. Also ein auch wichtiges Werk in Hitchcocks Filmografie.
Auch queer verklausuliert.
Auch queer verklausuliert. Dieses gesamte Werk strotzt vor Charakteren, die eigentlich auch queer sein könnten oder so gelesen werden können. Der bekannteste davon, den hat sie gleich in 5 Büchern verewigt, der heißt Tom Ripley und ist der vielleicht oder einer der berühmteren Mörder und Betrüger in der Literaturgeschichte, weil diese Bücher alle nicht nur wahnsinnig erfolgreich waren, sondern auch wahnsinnig gut.
Zuletzt ja auch Saltburn, ne?
Es gibt 5 und diese Figur war auch so ein bisschen sowas wie Patricia Highsmiths alter Ego. Sie hat immer gesagt, sie wüsste nicht genau, ob diese Figur schwul ist oder nicht. Ich würde dazu sagen, sie wollte sich dazu einfach nicht äußern, weil diese Figur relativ erkennbar auch ein alter Ego von ihr selbst war. Das erste Buch, was erschienen ist, heißt Der talentierte Mr. Ripley auf Deutsch und auf Englisch The Talented Mr. Ripley und ist gleich mehr und
danke
ist,
für die Übersetzung.
Ja, ja. Und ist gleich mehrfach verfilmt worden. Das erste Mal in einer französischen Fassung.
Bestimmt mit Alain Delon.
Mit Alain Delon.
So.
Die Purple Noon hieß, obwohl auf dem englischen Markt, obwohl der.
Gut, kommt zum Punkt.
So. Diese Figur ist so vielfältig und interessant, weil es um einen, ich sage mal, um einen Menschen geht, der seine Form so elegant wandeln kann und Leute so elegant anlügen kann und Leute so elegant umbringen kann, dass er einem auch irgendwie sympathisch ist. So, die aktuellste Fassung dieses Stoffes ist Ripley auf Netflix, das hat 8 Teile, ist von Steven Cillian, der einen Oscar für das Drehbuch von Schindlers Liste bekommen hat, aber auch Mission Impossible Scripts geschrieben hat, also dazwischen bewegt es sich so ein bisschen. Diese 8-teilige Serie, mit Andrew, what's his name?
Ja.
Der von All of Us Strangers.
Also genau, dessen Name. So, der das ganz wunderbar macht. Diese ganze Serie hat einen großen Nachteil. Das ist wunderbar gespielt. Es ist sehr schön geschrieben und werketreu adaptiert.
Siehst jemanden beim Denken zu. Das
du
ist
siehst
nicht
jemanden,
so
du siehst, du sie, naja, das Ganze ist sehr langsam. Wie gesagt, die Besetzung könnte nicht besser sein. Und es sieht fantastisch aus, weil Cillian etwas versucht, was ich ein bisschen merkwürdig finde, nämlich diesen Stoff in einen Film noir umzuwandeln, was er ja als psychologischer Thriller auch irgendwie ist. Aber alle wirklich guten Film-Noirs sind Whodunits, keine psychologischen Thriller. Ich habe das gerne geguckt, weil es wunderschön aussieht. Aber die Fassung des Stoffes, die ich liebe, ist eine andere. Der Film heißt The Talented Mr. Ripley und ist inzwischen 25 Jahre alt. Und da braucht man, also der ist von
Matt Damon, oder?
Der Film ist von Anthony Minghella. Matt Damon. Der Film ist von Anthony Minghella. Das war seine nächste Produktion, nachdem er für Der englische Patient einen Oscar gewonnen hatte. Das war sozusagen die Nummer, nachdem du einen Oscar gewonnen hast und mit der Film gleichzeitig wahnsinnig viel Geld eingespielt hat, setzen sich alle Hollywood-Produzenten mit dir hin und sagen, what would you like to do next? Und das ist sozusagen dein Freifahrtschein, da kannst du Geld für dein Wunschprojekt ausgeben. Minghella hatte an dem Buch schon länger gearbeitet und wollte das schon länger machen und hat diese Rolle zuerst Leonardo DiCaprio angeboten, der damals der war Titanic und das Heißeste, was man auf dem Planeten so anzubieten hatte, schauspielerisch. Und hat dann rein zufällig Matt Damon in was gesehen und war davon sehr beeindruckt und hat ihm diese Rolle angeboten. Und der Film ist auch deswegen so berühmt geworden, weil er was gemacht hat, wofür wir alle noch relativ dankbar sind. Er hat der Welt nämlich Jude Law vorgestellt, der auch die Ehre hatte, in diesem Film nackt aus einer Badewanne zu steigen. Auch für diese Szene, die ich nachher noch näher eingehen werde, ist der Film berühmt geworden. Die anderen Hauptdarsteller in diesem Film sind auch nicht zu verachten. Gwyneth Paltrow, Philip Seymour Hoffman und Cate Blanchett.
Kenne ich alle nicht.
Also es ist rundherum gut besetzt. Erzählt wird die Geschichte davon, wie ein relativ armer Junge, also Matt Damon spielt den so, als wäre der Anfang 20, so die Figur selber ist in dem Buch deutlich älter und wird jetzt in der neuen Serie auch deutlich älter gespielt. Ich finde diese Verjüngung eine sehr gute Idee und ich sage auch gleich warum.
Also Dickensian Armut.
Genau, der kommt aus Verhältnissen und lebt auch in einer furchtbaren Kellerwohnung irgendwo in der Bronx. Zufällig, weil er, weil eine Freundin einen Auftritt in einem Nobelhotel hat, die ist Opernsängerin und er borgt sich von ihrem Freund, weil er keins hat, ein wirklich gutes Jackett und dieses Jackett ist sein Universitätsjackett aus Princeton. Die Eltern eines anderen Princeton-Studenten sehen ihn und denken, er kann ihnen helfen, weil sie ihn auch für einen Mitschüler ihres Sohnes Dickie Greenleaf halten. Die Familie ist Schiffsmagnaten und wirklich reich. Und Dickie Greenleaf lebt in Italien und verschwendet dort zusammen mit seiner Freundin Marge, die an irgendeinem Buch arbeitet, seine Apanage, die er monatlich von zu Hause kriegt. Die Familie, spricht Tom Ripley an und glaubt, sie könne ihm behilflich sein, weil er ja auch in Princeton war und sicherlich ihren Sohn kennt. Herr Ripley belässt sie in diesem Glauben und was dazu führt, dass er mit dem Geld der Familie, das ihm angeboten wird, für diese Reise nach Italien fährt, um Dickie Greenleaf, den er eigentlich nicht kennt, dazu zu bewegen, nach Hause zurückzukehren, in den Schoß seiner Familie. Matt Damon spielt dass du dich die ganze Zeit fragst, was diese Figur eigentlich im Schilde führt und was das soll. Als er in Italien, in dem Ort, in dem auch Gore Vidal gelebt hat, in Positano, also da in der Nähe, und der in den 50er der 50er Jahre, Anfang der 50er Jahre, in denen der Film spielt, sehr, sehr populär war bei Amerikanern, stößt er auf dieses Paar, Marge und Dickie, und tut so, als müssten sie sich eigentlich kennen. Die beiden sind ein bisschen angetrunken, weil es schon Nachmittag ist und man natürlich ein bisschen was getrunken hat. Und sie liegen auch am Strand und das ist eine der grausameren Badehosen der Filmgeschichte, weil alle sind tief gebräunt und super entspannt und sehen aus wie La Dolce Vita. Und Matt Damon ist
Neon beige,
und trägt eine hellgrüne Badehose und das ist nicht schön, weil er natürlich auch keine ordentliche Badehose hat, weil er ja nichts Ordentliches hat. Marge findet ihn amüsant und deswegen wird er Teil von deren Leben und sehr schnell ein guter Freund dieses Paares innerhalb weniger Wochen.
Du erzählst jetzt nicht den ganzen
Film. Nein, sondern ich erzähle den Film bis zum Mord. Bis dahin muss man ihn erzählen. Es stellt sich raus, Dickie Greenleaf ist ein Schwein, weil er nämlich nicht nur ein Geldverschwender ist und sehr hübsch und irgendwie, sondern weil er auch eine andere Frau geschwängert hat, während er damit Marge zu tun hatte. Und er findet Tom auch nur so lange amüsant, bis ihm Toms Obsession mit der Dickie-Figur und mit seinem Geld und mit seinem Wesen und mit seiner Kleidung und mit allem, was dieser Mann ist, so auf den Sack geht, dass er sich eigentlich von ihm trennen will, in Anführungsstrichen, um das einigermaßen zivil über die Bühne zu kriegen, lädt er ihn zu einem viertägigen Ausflug nach San Marino ein, da fahren sie auch hin, machen eine Bootsfahrt.
Wo es die guten Tomaten gibt.
Machen eine Bootsfahrt.
Oder ist das San Marzano? San Marzano.
Das weiß ich nicht. Machen eine Bootsfahrt, bei der es zu einem Streit kommt, während dem Tom Dickie erst mit einem Ruder schlägt und als der dann blutet und ihn angreift, erschlägt Tom ihn. Das ist der Mord in diesem Film. Das, was Patricia Highsmith und auch der Film dann sehr elegant machen, ist das Verschmelzen dieser beiden Charaktere. Also genau das, was das wird in einem ersten furchtbar grausamen, wie ich finde, Bild. Nämlich Tom ist natürlich traurig, dass Dickie tot ist, weil er eigentlich in ihn verliebt ist. Und was dazu führt, dass sie dann beide auf dem Boden dieses Ruderbootes ineinander verschlungen liegen in Dickies Blut. Eigentlich ist es ein Verschmelzungsbild, aber es ist ein furchtbar grausames Bild, weil es gleichzeitig so zärtlich und so widerlich ist.
Auch wieder Saltburn,
das ist so ein bisschen die gesamte Figur. Das, was Damon da macht, nämlich, dass er einen, das ist in dem Buch selber nicht evident, sondern Minghella und Damon haben das zusammen in dem Film erarbeitet. The Talented Mr. Ripley ist kein Buch über einen Mord, sondern The Talented Mr. Ripley ist ein Film über Toxic Masculinity. Mhm. Also es wird sehr genau gezeigt, wie Toxic Masculinity funktioniert, dass queere Menschen, von denen Ripley einer ist, damit enorme Probleme haben, wenn sie versuchen, ja, er ist ein Monster und ja, er ist ein Mörder und ja, er ist ein Schwein, aber er tut all das, weil er an den Männlichkeitsvorgaben der Gesellschaft eigentlich scheitert. So, der entscheidende Satz kommt im Buch relativ im hinteren Drittel, im Film erst ganz am Ende, der ist nämlich, I always thought it is better to be a fake somebody than a real nobody. Also eigentlich alle Menschen, die auf Instagram unterwegs sind.
So rude.
So das, was Minghella und Damon und der gesamte Cast, von denen Philip Seymour Hoffman und Cate Blanchett absolute Höhepunkte sind, weil die beide in sehr kleinen Rollen komplette Charaktere auf die Beine stellen, dass Cate Blanchett ein Filmangebot annimmt, in dem sie 5 Szenen hat. Das war nach Elisabeth, da war sie schon sehr berühmt und für ihren ersten Oscar nominiert gewesen, beweist, wie gut dieses Buch ist und wie gut dieser Film geworden ist. Das Ganze ist ein Katz-und-Maus-Spiel und ein unglaubliches Service. Es ist gleichzeitig komplett spannend, sehr, sehr schön anzugucken, weil Minghella auch ein wunderbarer Bilderbauer ist und ein riesiges schauspielerisches Vergnügen. Es ist allerdings, und so viel sei gespoilert, auch was, von dem man sich an mindestens 20 Stellen ordentlich triggern lassen kann, weil diese Ripley-Figur einfach ein sehr unzuverlässiger und eigentlich sehr unsympathischer Hauptprotagonist ist, dem Matt Damon aber eine wahnsinnige Zerbrechlichkeit gibt und den er wahnsinnig verständlich macht. Ich fand es damals sehr merkwürdig, dass er dafür keine Oscar-Nominierung bekommen hat. Jude Law hat eine bekommen und Cate Blanchett hat für ihre Rolle sogar einen BAFTA gewonnen als beste Nebendarstellerin. Also der Film hat insgesamt 5 Oscar-Nominierungen bekommen, ist heute 10 Jahre später, ist er glaube ich bei 8 bei IMDb, was bedeutet, das hält und sieht gut aus. Ist ein schöner Sommerfilm, also wer sich an einem Sommerabend oder an einem warmen Frühlingsabend mal langweilt, der kann den gut angucken. Ansonsten, egal was für eine merkwürdige und schwierige Person sie war, seien die Bücher von Patricia Highsmith hiermit nochmal herzlich empfohlen. Carol hat inzwischen eine, dass sie 1953 unter Pseudonym veröffentlicht hat und erst 30 Jahre später mit einem neuen Titel, der alte Titel war The Price of Salt und der neue Titel ist Carol, und dann ist es auch unter ihrem eigenen Namen erschienen, ist 3 Millionen Mal verkauft worden. Das ist wirklich sehr, sehr viel und war höchster, also als Carol dann nochmal neu publiziert worden ist von Diogenes, ist das bis auf Platz 2 der deutschen Bestsellerlisten gekommen. Das hat seitdem kein queeres Buch mehr wirklich gemacht. Das muss man erstmal, also bis auf Chick, wenn man es so, aber Chick ist ein Sonderfall. Frau Highsmith kann man nach wie vor sehr, sehr gut lesen, weil diese Sprache sehr knapp ist, aber trotzdem sehr illustriert und wunderbar gebaut und weil sie eine großartige Plotschreiberin ist. Auch wenn sie
super.
Und wenn sie eine dieser Personen ist, wo man sich in 50 Jahren nur noch an die Bücher, aber nicht mehr an die Person erinnert, ist das gut. Auch in Ordnung.
Gut, also, was soll ich sagen? Es gibt keine guten Krimis. Krimis sind doof. Und insofern war es schwierig, aber glücklicherweise gibt es 4
du arme Musch.
4 amerikanische Spielfilme,
in denen Bette Davis oder John Crawford mitgespielt
haben. Genau.
Deswegen finde ich die gut.
Deswegen finde ich die gut, weil die waren mit super Schauspielern besetzt und es war so eine Modeerscheinung Anfang der 80er. Da haben sie, da hat so ein Produzententeam 4 Filme rausgehauen. Das ging los mit Mord im Orient Express mit Ingrid Bergman und Co. Das war 74. Und da das ein Erfolg war,
sind hat sie für noch, den nicht auch einen Oscar bekommen? War
ja,
das nicht so?
Ja. Sind noch 3 andere gefolgt und die 3 anderen sind besser. Also Mord im Orient Express, ich weiß nicht, ob man den neuen sich angucken kann, aber der alte ist ein bisschen lahm. Dann kam Tod auf dem Nil mit Bette Davis von 78.
Ist das der mit Mia Farrow?
Ist der mit Mia Farrow, yeah. Der ist schon mal schlau im Aufbau. Es geht ja immer darum, dass eine isolierte Gruppe von Menschen, einer davon ist der Mörder, das ist immer bei Agatha Christie, das sind ja alles Agatha Christie-Verfilmungen. Das ist gut gemacht und es gibt immer irgendwie einen Detektiv oder eine Detektivin, das ist Hercule Poirot oder Miss Marple. Die sind auch toll besetzt mit Peter Ustinov und später Angela Lansbury. Also das
stimmt. Rutherford hat die Filme nicht gespielt, ne?
Nee, die waren noch weiter vor. Die waren aus den 50ern. Right. Aber diese 4 sind deswegen gut, weil man als queere Person sollte man mindestens 10 One-Liners auswendig kennen. Also das ist ja ein Feuerwerk von Pointen. Hm. Eigentlich sind sie witziger. Es geht gar nicht darum, um den Mord aufzuklären, sondern es geht darum, um das Agieren dieser Schauspielgiganten, die haben bis in die Nebenrollen
Maggie Smith auch,
halt
ne?
alle toll besetzt. Maggie Smith hat in 2 mitgespielt. Ja. Und es ist, wie gesagt,
und
es
Peter ist ein Peter Ustinov
alle.
Ist der ultimative
Der Erkühl-Pro. Ultimative, tolle Erkühl-Pro. Es ist wirklich super. Ich kenne die Bücher nicht, aber die Filme sind sensationell. Tod auf dem Nil ist toll, von der Story auch interessant. An Originalschauplätzen. Ich bin das ja alles abgefahren, gedreht. Dann
aus rein literarischem Interesse natürlich.
Nee, ich habe die Bücher ja nicht gelesen. Aus reinem Film promigeilen Interesse.
Dann, ja, John Crawford gestanden.
John Crawford hat in keinem dieser Filme mitgemacht. Dann kam Mord im Spiegel von 1980. Das ist der mit Liz Taylor, Kim Novak und Rock.
Das ist ja wirklich ein
One-Liner-Fest. Der ist ja wirklich
Camp as fuck.
Nur gute Sprüche. Also Es ist Trash.
Aber ja, kein wirklich guter Trash. Film. Und
nein, es ist Trash, aber es ist so lustig, sich das anzugucken. Und die Geschichte, die Logiklöcher, das ist alles egal. Du willst denen zugucken, wie die sich gegenseitig da die Sachen an den Kopf werfen.
Ja,
und dafür ist es ein super Vergnügen. Und eigentlich der Beste ist von 82, Das Böse unter der Sonne. Mhm. Maggie Smith und, wie heißt sie, Emma Peel, Diane Rick.
Genau.
Okay. Diana. Diana Rick. Die beiden stoßen aufeinander auf einer Insel. Und
ist das das mit dem Pfeil?
Das ist das mit der Badebucht und der Jane Birkin.
Ja, da wird doch jemand mit dem Pfeil. Mit der Armbrust?
Nee, da wird eine Flasche ins Wasser geworfen.
Das mit der Armbrust war.
James Mason macht mit.
Der letzte.
Es ist ein anderer.
Egal.
Der grüne Bogenschütze von Edgar Wallace. Das ist wahrscheinlich
der. Nein.
Nein, also die sind alle toll. Die kann man sich alle gut angucken, weil sie lustig sind und unterhaltsam,
ja,
und es ist nicht grausam und es ist ein Gedankenspiel.
Kammerspielig auch immer.
Zum Schluss sitzen sie immer in der Gruppe und der Detektiv kommt in die Mitte und erzählt
auf.
Löst auf. Und das ist immer gut.
Ich möchte lösen.
Genau, ich möchte lösen. Und da gibt es eine aktuelle Version, durch die ich mich gequält habe, Death and Other Details. Das ist eine Serie auf Hulu, 10 Teile, leider Gottes, 5 hätten gereicht. Und das ist Agatha Christie auf heute. Also das, die haben geklaut von den Film, die haben geklaut von White Lotus. Also das ist auf dem Schiff. Alle sind reich, alle sind schlecht gelaunt, alle sind untereinander verbandelt. Aber es sind eben auch so Upper Deck and Under Deck. Also es sind mindestens 35 Charaktere, die eingeführt werden und da bist du schon am Schwimmen. Also das ist schon komplett viel zu viel. Aber die Hauptidee ist, dass ein alter Detektiv, der beste Detektiv aller Zeiten, also eine Poirot-Figur, zusammengekoppelt wird mit einer jungen Frau, mit der er schon mal, als die Kind war, zu einem Kriminalfall zusammen mit der zu tun hatte. Und damals hat er geloost und ist nicht aufgeklärt. Und jetzt sind die beiden auf dem Schiff und einer wird nach dem anderen weggemetzelt. Und die beiden merken, dass die beiden Fälle zusammengehören und die junge Frau ein Schlüssel sein muss. Und das Interessante ist nicht die ganzen Twists. Also es ist bis zur letzten Folge, es ist so ein wahnsinniges Hin und Her. Man kommt nicht drauf, wie es endet, weil die Twistplots sind gigantisch und die machen auch das alles ein bisschen unlogisch. Also es ist wirklich, um des Twistes willen wird die Logik geopfert. Aber das Tolle ist, dass sie, wenn sie zusammen sitzen und die Zeit haben, und das haben sie in 10 Folgen genug, dann gehen sie eben in die Erinnerungen des Mädchens. Und wie sie sich erinnert in Rückblenden und wie es wirklich war und was sie tun kann, um ihre Blockaden zu öffnen, das ist dann wieder super interessant für mich, weil das ist auch im wahren Leben. Ich weiß selber, wie ich mich total falsch erinnere.
Ja.
Total falsch. Ja. Und dann wird mir gesagt, nein, das war doch ganz anders und so weiter. Und ich bin überzeugt, ich lasse mir die Hand abhacken, dass ich recht habe.
Eine wissenschaftliche Basis. Nein. Ich habe darüber in meinem Buch kurz geschrieben. Es gibt tatsächlich Studien dazu, die das belegen, dass wir uns nicht mehr an das Originalerlebnis erinnern nach einer ganzen Zeit, sondern nur an das letzte Mal, als wir uns erinnert haben.
Ja, genau.
So, und natürlich wird das eingefärbt durch persönliche Wertungen.
Total.
Und bestimmte Sachen rücken im Hintergrund,
andere werden lauter. Ich könnte dir jetzt erzählen, wie toll das war, als ich Tina Turner getroffen habe. Ich habe sie nie getroffen, aber ich bin überzeugt, ich habe.
Well, so that's delusion.
Ja.
Aber nee, so ist das zum Beispiel
in Familien, weil sie getroffen haben sollte.
Geschwister oft ganz komplett unterschiedliche Erinnerungen haben.
Meine Schwester und ich total unterschiedlich. Und das ist toll in dieser Serie. Das finde ich, haben sie gut gemacht. Und das kann man sich angucken. Das ist sehr aktuell und sehr bunt und auch gut besetzt und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen mein Krimi-Tipp.
Sorry, ich bin noch ein bisschen erkältet, dass ich hier so rumhuste. I'm sorry.
Kein Problem. Ja, das war es eigentlich.
Ich schlage noch mal kurz ein. Eine wunderbare aktuelle Agatha Christie-Konstruktion. Wie Agatha Christie konstruierte Variante ist Mord am Ende der Welt, Murder at the End of the World, mit
nochmal danke für die Übersetzung.
So,
ich mag das, wenn er das so Wort für Wort übersetzt.
Ich sage es immer nur, man weiß es ja nicht.
Erzähl mal den Verlag des Buches.
Nee, es ist eine Serie mit Emma Corrin, Brett Martland und Harris Dickinson unter anderem. Ist so ein bisschen Lisbeth.
Kenne ich alle nicht.
ist so ein bisschen, Emma Corrin ist Diana aus The Crown.
Aber Elsbeth ist wirklich auch eine gute Krimiserie, fällt mir gerade auf.
Und Non-Binary und Elsbeth ist auch hervorragend, aber auch weil Elsbeth generell hervorragend ist.
Elsbeth ist Elsbeth. Ja. Erklärt mal bitte kurz, was Elsbeth ist,
wenn ihr das hier so anfasst. Also nein, ich. Weil ich kann bei Krimi nicht oft mitreden, aber hierbei kann ich mitreden. Was ich
oder
toll
was,
finde,
was
aber
was Tatjana eigentlich sagen wollte, Elsbeth zu moi.
Was eigentlich für mich kein Krimi ist, aber diese Serie, diese endlose Serie, The Good Wife und die Nachfolgeserie
The Good Fight,
finde ich gut.
Ja.
Also besser als diese Ellie McBeals und so weiter.
Ja.
So eine Anwaltsserie. Und das spielt als lose mal, so als immer wiederkehrende Rolle, Gaststar, eine, wie auch immer sie heißt.
Carrie Preston.
So, ich bin ja nicht Wikipedia, ich bin ja Tatjana Berlin, insofern weiß ich sowas nicht. Aber ich weiß, die Rolle heißt Elsbeth Tassioni und die spielt so eine irre Anwältin. So eine Ermittleranwältin. Und die spielt das so gut, dass die alle an die Wand spielt. Und die hat jetzt ihre eigene Serie gekriegt. Die heißt Elsbeth. Da gibt es 3 Folgen von Elsbeth. Schon. Ja, okay. Elsbeth heißt die Serie. Und sie ist eben diese total durchgeknallte, die auch so Fälle löst, sag ich mal.
Gibt es eigentlich schon eine Drag Queen, die Wikipedia heißt?
Probably.
Und das ist auch lustig, fällt mir gerade ein. Also ja, gut, ich gucke manchmal Krimis.
Aber Elsbeth ist auch kein klassischer Krimi,
nee,
sondern
Elsbeth
ist ja sowas ähnliches wie der weibliche Columbo.
Ja, es ist eine Charakterstudie, so, ja. Genau.
So, das war schön.
Jo, ich komme jetzt zu einer
Du hast noch was?
Ja, ich habe eine Autorin.
Ach,
noch?
Du ahnst es nicht.
2 Sachen.
Okay.
Ja, und zwar, ich habe ja ein sehr großes, schönes Bücherregal, halbwegs kuratiert. Es stehen aber auch zwischendrin Sachen, für die man sich schämt. Und ich habe ist mir jetzt wieder aufgefallen, als ich das Ganze neu eingeräumt habe, nachdem ich das letztes Jahr hier alles neu gemacht habe. Ich habe nur 2 Autorinnen, tatsächlich 2 Frauen, die ein ganzes Regalfach für sich beanspruchen. Das eine ist, wird jetzt hier niemanden überraschen, Anne Rice. Und das andere ist tatsächlich Tess Gerritsen. Tess Gerritsen ist eine amerikanische Krimi-Autorin. Ihre Mutter ist Chinesin, ist 53 geboren in San Diego. Und Tess Gerritsen ist tatsächlich ein Pseudonym, habe ich heute auch erst erfahren. Eigentlich heißt sie Terry Tom und dann nach ihrer Heirat Terry Gerritsen, schreibt aber schon von Anfang an unter dem Pseudonym Tess Gerritsen. Weil sie wollte, dass sie als Frau wahrgenommen wird, weil sie am Anfang eher so Romanzen-Krimis geschrieben hat. Und dann später, wie sie sich dann später geäußert hat, auch aus rassistischen Sorgen, also Angst vor Rassismus, aber da komme ich später noch zu. Die Frau wollte immer Schriftstellerin werden, hat aber auf Druck ihrer Eltern und auch vor allem ihrer chinesischen Dragon Mom erstmal was Anständiges gelernt und hat Medizin studiert tatsächlich. Hat einen Abschluss an der Stanford University gemacht als Anthropologin.
Einer ganz unwichtigen amerikanischen Universität.
Kann man mal mitnehmen. Und dann später noch an der University of California. Hat 1979 schon ihre Zulassung bekommen als Ärztin und hat dann erstmal als Allgemeinmedizinerin gearbeitet in Honolulu. Wo sie damals gewohnt hat, hat 2 Kinder und während ihrer ersten Babypause hat sie ihre erste Kurzgeschichte eingereicht bei so einem Wettbewerb und hat tatsächlich gewonnen, hat $500 gewonnen. In der Story setzt sie sich mit den wiederholten Selbstmordversuchen ihrer Mutter auseinander, eine kleine Parallele, die ich so noch nicht kannte, aber die mich heute auch erfreut hat. Hat dann beschlossen, sie will jetzt mehr schreiben, hat 2 quasi Wegwerfromane zum Selbstversuch irgendwie geschrieben, die nicht veröffentlicht worden sind.
As you do.
Ja, und dann ist sie veröffentlicht worden, das erste Mal 1987. Das Buch heißt Call After Midnight. Ich habe es im Zuge meiner großen Tess Gerritsen-Sucht irgendwann auch gelesen und es für schlecht befunden und hat es dann auch dabei belassen. Also ich habe ein paar ihrer Erstlingswerke.
Würden Sie ein deutsches Buch lesen, das Anruf nach Mitternacht heißt?
Es hieß, glaube ich, anders, aber es war halt so ein Spionageding mit irgendwie
romantischer... Ich kenne nur bei Anruf Mord.
Ja, natürlich.
Der war toll.
Mit romantischer Verflechtung und so. Also braucht kein Mensch. So, aber... war damals auch eine gute Zeit, Ende der 80er, für tatsächlich, also da finde ich es beachtlich, dass in diesem Genre viele Frauen auch sehr erfolgreich waren, also auch Joy Fielding und so, ne? Es gab ja viele so Serien, also Frauen, die Krimiromane in Serie geschrieben haben, die wahnsinnig erfolgreich waren damals, ist so. Und da war sie halt auch mit dabei, aber es waren alles keine ganz großen Würfe. Sie hat dann 1996 Harvest veröffentlicht, das war ihr erster sogenannter Pathologie-Krimi und das ist das Genre, in dem wir uns hier bewegen. inspiriert von der Geschichte, die ihr ein Cop im Ruhestand mal erzählt hat, darüber, dass er an einem Fall gearbeitet hat, dass Waisenkinder auf den Straßen Russlands verschwunden sind, und dass sie wussten, die werden ins Ausland quasi gekidnappt und da als Organspender ausgeweidet, so muss man sagen. Und die Geschichte hat ihr eben keine Ruhe gelassen. Daraufhin hat sie diesen Roman basiert. Und das war auch ihr erster größerer Erfolg. Das erste Mal, dass sie New York Times Bestseller hatte, auch ihr erstes Hardcover. Und wie sie hat dann der? Harvest, also Ernte. Und hat da dann noch drei ähnliche hinterhergeschossen, die sich auch alle sehr gut verkauft haben. Die große Änderung dann in ihrem Leben, in ihrer Karriere und auch der Grund, warum ich sie heute noch wahnsinnig gerne lese, kam dann 2001. Da hat sie The Surgeon veröffentlicht, und das war das erste Buch, in dem sie, ich habe in einer anderen Folge schon mal über die Fernsehserie gesprochen, die ich nicht so gern mag wie die Bücher, das erste Mal, dass sie ihr sehr erfolgreiches ErmittlerInnen-Duo hat auftauchen lassen, nämlich Rizzoli and Isles, also Jane Rizzoli, eine italo-amerikanische Bostoner Police-Frau, die da eben ermittelt fürs Boston PD, die eine sehr krude Familienzusammenstellung hat, zwei Brüder, der eine aus dem Knast, der andere versucht irgendwie in die großen Fußstapfen seiner Schwester zu treten und scheitert, eine Mutter, die Klischee italienische Mutter, ne, irgendwie immer kochen, kochen, kochen und sich überall einmischen, der Vater, der die Mutter betrogen hat und dann irgendwann abhaut. Das ist Janes Familiengeschichte, und auf der anderen Seite ist Dr. Maura Isles, eine brillante, autistische, also aus heutiger Sicht, sie gilt als Autistic Representation, obwohl natürlich damals nicht thematisiert oder diagnostiziert als fiktive Person. Ja, aber heute sind die Leute da sehr überzeugt von, dass sie autistisch ist. Dr. Maura Isles ist stark angelehnt an Tess Gerritsen selber, die ja selber auch in dem Beruf gearbeitet hat, die promovierte Pathologin ist und Chief Medical Examiner of the Commonwealth of Massachusetts, hochintelligent und so kühl, die Königin der Toten genannt wird, auch weil sie eben eine Verbindung zu den Toten spürt und eine Verpflichtung quasi, die Stimme, die diesen Menschen genommen worden ist, also quasi die Geschichte der Menschen zu erzählen, denen die Stimme durch Mord genommen worden ist. So. Und diese beiden, dieses Ermittlerduo ist wahnsinnig erfolgreich, und dann schießt sie wirklich, ich glaube, ich weiß gar nicht, 13 Bücher hinterher, die alle samt wirklich wahnsinnig, also ich finde sie wahnsinnig gut für Krimi-Geschichten und vor allem auch, weil sie eben den Vorteil haben, und das genieße ich bei Krimis generell sehr, wenn die so gut recherchiert sind, beziehungsweise von Fachwissen, das sowieso schon da ist, weil die Leute in diesem Beruf schon gearbeitet haben, so gut fundiert sind, dass man dabei auch wirklich was lernt, und das ist interessant ist, dass man nicht das Gefühl hat, okay, da hat jetzt der Autor sich hingesetzt und hat mal ein bisschen bei Wikipedia recherchiert und dann eben Blödsinn erzählt. Und da ist sie auch nicht alleine mit. Ne? Also Tess Gerritsen ist eine davon. Ich würde jetzt, also ein anderes Beispiel wäre Dan Brown, der ja also nicht in dem Bereich gearbeitet hat, aber wo du immer das Gefühl hattest, du lernst was dazu. Ich glaube, deswegen waren die Bücher auch so erfolgreich, weil du ja immer über die Kunstgeschichte und die Kirchgeschichte was dazu gelernt hast. Und das war, oder auch der Schwarm. Also ne, den Schwarm zu lesen war ja auch einfach das Gefühl zu haben, okay, ich habe hier die Möglichkeit, eben nicht nur eine spannende Geschichte zu lesen, sondern auch noch was dabei zu lernen. So. Und die beiden sind so erfolgreich, also Rizzoli and Isles, dass es dann eben auch die Serie dazu gab. Das wurde dann gecastet mit zwei sehr attraktiven Hauptdarstellerinnen, die
Angie Harmon und Sasha Alexander.
Genau, die mit der Buchvorlage nicht so wahnsinnig viel zu tun hatten. Also die Jane Rizzoli im Buch ist eher so eine gedrungene, komplexere Person als Angie Harmon, die ja nun wahnsinnig groß ist und unglaublich schön. Ein ehemaliges schön.
Supermodel.
Ja, hi, genau. Und die Maura Isles im Buch, ich habe sie immer als asiatisch gelesen, also als klare Übersetzung von Tess Gerritsen auch. Mir ist aber heute aufgefallen, dass ich da wahrscheinlich zu viel reininterpretiert habe. Also sie ist immer als mit glatten schwarzen Haaren, die sehr glänzen und so beschrieben worden. Man kann das durchaus da reininterpretieren, aber sie war, glaube ich, nie asiatisch wirklich explizit geschrieben. Tatsächlich habe ich heute auch erst erfahren, dass Tess Gerritsen 22 Bücher lang ihre eigene Ethnie versucht hat zu verbergen, weil sie Angst hatte, dass wenn sie unter ihrem richtigen Namen schreibt und auch wenn sie das Autorinnenfoto da hinten so reinklebt, dass sie keine Bücher verkauft. Und ihr wurde auch gesagt, dass wenn sie asiatische Hauptfiguren in ihre Bücher reinschreibt, die Bücher sich nicht verkaufen würden, deswegen soll sie das besser lassen.
Ja. Amy Tan bedankt sich.
Ja, hi. ich finde, dass, ich fand es spannend, heute auch rauszufinden, dass diese Art von Pathologie-Krimi ja gar nicht so sehr mit Leuten wie ihr geboren worden ist, sondern dass tatsächlich schon Shows wie Quincy ja irgendwie das auch zum Thema hatten. Also, dass jemand, der in der Pathologie arbeitet, eben wichtige Dinge zu Fällen beiträgt und dafür sorgt, dass die aufgeklärt werden, so dass das ja schon mal ein Erfolgskonzept war.
Genau, du kannst von Bones bis zu ganz vielen anderen
zu Geschichten. Zu Bones komme ich also, gleich noch.
So. Ja. Ich will dir nicht vorwerfen.
Nee, alles gut. Musst du die Zigarette neu machen. ein weiterer Fall wäre eben tatsächlich Patricia Cornwell, die mit ihrer Ermittlerin Kay Scarpetta einen Fall entwickelt hat, der ja auch, also eine Person entwickelt hat, die auch super erfolgreich war und auch im Fernsehen eben mit, was weiß ich, 12 Staffeln mittlerweile. Bones, die Knochenjägerin, haben sie glaube ich, gehört.
Genau.
Ja, schlimm, deutsch. Schlimm. Aber eben auch super erfolgreich. Im TV auch. Auch sie ist tatsächlich forensische Anthropologin gewesen, also Patricia Cornwell, und schreibt eben aus ihrer Berufserfahrung.
Und ich Bones glaube, hatte ja auch eine klar autistisch zu lesende Hauptfigur insofern.
Und ich glaube halt auch, dass das eben was ist, was mich da so anzieht. Also ich habe durchaus auch einen Hang, wisst ihr ja, zu blutigen Sachen und zu grausamen Sachen und lese da auch gerne drüber. Aber es hat einen anderen Geschmack, wenn das eben immer auch wissenschaftlich aufbereitet ist und fundiert ist und man einfach dazulernt, als wenn es jetzt einfach nur die Lust an der Gewalt quasi, wenn das dargestellt wird, dann bin ich auch schnell gelangweilt und find's blöd. Ich hatte das Gefühl, Simon Beckett, der auch geschrieben hat, also er hat oft in Interviews gesagt, dass Tess Gerritsen sein großes Vorbild war, als er angefangen hat, Asche zu Asche und so, ihr kennt die Sachen wahrscheinlich. Da hatte ich auch, am Anfang habe ich ihm unterstellt, er käme aus demselben Feld, das stimmt aber nicht, der war Journalist vorher und hat aber halt viel Polizeifälle recherchiert auch. Und da muss ich sagen, das hat sich ja irgendwie aufgelöst. Also das letzte Buch, was ich von ihm gelesen habe, fand ich ganz blöd. Und auch die TV-Serie habe ich irgendwie also ich habe es angefangen und habe irgendwie echt nach einer Weile gedacht, okay,
erkennt. Ich glaube, dieser Einfluss, den Tess Gerritsen hat, den darf man gar nicht unterschätzen, weil ich glaube, dass es zum Beispiel Lisbeth Wallander auch nicht gegeben hätte als Figur, ohne dass es vorher Rizzoli und Isles gegeben hätte, weil dieses eine hochintelligente Frau, die aber nicht wirklich daran interessiert ist, was normale Frauen so interessiert sind, und die klar autistisch zu lesen ist. Das ist ja inzwischen auch so ein Trope.
Also erinnere dich mal an die Brücke und so, ne?
Genau.
Ja. Voll. Und spannend. Also ne, ich kann zu diesen Personen sehr connecten und ich mag die sehr, und ich glaube, das geht vielen Leuten so, dass man sich da sehr wiederfinden kann auch zwischendrin.
Weil wir beide psychologically funky sind, deswegen.
Neurofunky, ja. Aber Hand aufs Herz, das ist tatsächlich eine Sache, für die ich mich nicht schäme in meinem Bücherregal, dass die ein ganzes Fach einnimmt, weil das alles Bücher sind, die man heute wieder rausnehmen kann und von vorne bis hinten durchlesen kann.
Ich liebe aber den Bücherregal, ich stand eben davor und du hast ein Fach, wo irgendwie, es beginnt links mit Twilight und endet rechts mit Toni Morrison. Und es ist so.
Das ist dann so komisch sortiert tatsächlich. Ich habe für die. Ich weiß warum, genau. Weil für die Twilight-Serie, die steht in einem anderen Fach, aber ich weiß, da steht von derselben Autorin, Stephanie Miller, steht The Host, Stephanie Meyer, steht The Host in dem Regal. Es ist
nicht Twilight. Wie auch immer dein Regal geordnet
ist. Ja, ich fand es nur, ich stand eben davor und dachte, von links nach rechts, die Bücher werden immer literarisch hochklassiger, ich verstehe.
Nein, das meiste hat Konzept. Manche Fächer habe ich einfach auch nur Bücher dazugestellt, muss ich zugeben. Das meiste hat Konzept. Aber ja, wenn ihr gute Krimis lesen wollt, ist Tess Gerritsen eine gute Anlaufstelle. Ich habe alles, was sie in den letzten 20 Jahren veröffentlicht hat, habe ich gelesen. Und auch ein paar Sachen von davor, die ich dann nicht so toll fand. Aber ja, den Rest habe ich gelesen und nichts davon bereut. Kann das also uneingeschränkt empfehlen, auch auf Englisch, wenn man sich das zutraut. Es ist am Anfang ein bisschen einschüchternd, weil halt doch sehr viel Medizinisches dabei ist. Aber Google ist euer Freund. Und kann man super gut lesen.
Wer queere Klassiker der Krimi-Literatur lesen will, Rita May Brown lesen, die Bücher kann man trotzdem lesen, was man aber trotzdem nach wie vor hervorragend lesen kann, auch wenn es inzwischen so einen leicht altmodischen Touch hat. Tony Finelli war in den 90er Jahren mal ein sehr, sehr, sehr bekannter queerer Krimi-Autor und hat eine ganze Reihe von Büchern mit einem offen schwulen Ermittler geschrieben. Das kann man auch immer noch sehr gut lesen. Die gibt es inzwischen, glaube ich, aber wirklich nur noch antiquarisch. Die waren damals aber wirklich riesige Erfolge und alle hatten sie gelesen.
Diese Bretagne-Krimis hat ja irgendwie auch jeder gelesen. Ich habe das angefangen und war da nicht so.
Ich bin ja, also ich mag amerikanische und französische Krimis lieber als englische Krimis. Mhm. Mir sind klassische Whodunits immer so ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Also das, was so die klassischen Sherlock Holmes und Agatha Christie Geschichten, die sind inzwischen so oft variiert worden, dass ich verstehe, warum das bei ihrem Erscheinen wahnsinnig einflussreiche Bücher waren. Ich verstehe, warum das gut geschrieben ist. Ich persönlich mag es nicht mehr lesen.
Diese Whodunits sind deswegen gerade wieder so modern soziologisch gesehen, weil in Zeiten, wo man sich nicht mehr auf Politik verlassen kann, angeblich, also das habe ich jetzt noch gelesen, und es leuchtet mir ein bisschen ein, in Zeiten, wo man nicht mehr das Vertrauen hat in die Institution, guckt man gerne, wie Außenseiter sozusagen ein Problem lösen. Mhm. Das ist der Grund für diese ganzen Whodunits, diese Schwämme von Krimis und so weiter.
Und dann
das ist auch ein bisschen logisch, finde ich.
Helmut Schmidt
mehr in Sicht.
Dann möchte ich noch.
Schon brauchen Sie einen neuen, der Ihnen sagt, wo es lang geht.
Ja. Ich möchte noch eine klare Nicht-Lesen-Empfehlung aussprechen.
Nicht noch eine.
Nee, einfach nur.
Achso, nicht lesen.
Nicht lesen.
Nicht lesen.
She Who Shall Not Be Named. Er schreibt auch Krimis.
Ach so. Nee, das wollen wir nicht.
Unter einem Pseudonym. Bitte nicht lesen. Erstens, weil es wirklich schlechte Bücher sind. Und zweitens, weil sie von der Frau sind.
Nobody needs. Naja, gut, aber da müssen wir jetzt auch gerecht sein, wenn wir Patricia Highsmith hier empfehlen zu lesen. Dann können wir nicht bei der anderen sagen,
die ist tot.
Aber bitte, trotzdem.
Die verdient nicht mehr dran.
Ja, doch. Irgendwelche
Buch schreibt, was so gut ist wie Strangers on a Train.
Ich akzeptiere das Argument scheiß geschrieben.
Ja.
Ja.
So.
Gut. So. In diesem Sinne.
Sind wir durch, ne?
Jo. So, wir haben ganz, ganz viel empfohlen. Ihr könnt jetzt den ganzen Sommer dann zubringen.
Das könnt ihr. Ihr könnt es aber auch lassen.
Mord und Totschlag zu lesen. Es gibt da riesige Varianten.
Oder ihr tut Tatjana den Gefallen und durchforstet einfach die Filmografie bei IMDb von Alain Delon, Bette Davis und John Crawford.
Und Peter
Ustinov, Evelyn Kühnecke.
Keinem dieser Filme
und könnt einfach, naja, aber die hat ja dann auch Exploitation gemacht, also ich meine, das ist ja auch ein
Krimi. Guckt irgendwie lieber die Werkschau von Ruth Leuwrig in Berlin im
das
Kino.
Das ist ganz wichtig für Tatjana. So. Wer war das, irgendeine Nazi-Schlampe?
Dann nach Nazi.
Ach so.
Aber Post-Nazi.
So ein bisschen so eine langweilige aus den 50er Jahren, die aber hübsch war und eine tolle Stimme hatte. Na, Königin dann. Luise, ich habe mich verliebt damals.
Ja, dann müsst ihr das unbedingt gucken, weil das ist wichtiger als das ganze Genre-Krimi.
Absolut.
So, an dieser Stelle irgendwie, deutsche Krimis müssen wir an dieser Stelle nicht empfehlen, das wisst ihr alles selbst.
Geht einfach raus, habt keine Angst vom Leben.
Berlin-Babylon. Gute Bücher, gute Serie.
Problematischer Background,
Problematischer Background, komischer Hauptdarsteller. Wir haben jetzt genug gemordet für
den Frühling.
Für den Frühlingsanfang. Yes. Wir wünschen euch einen schönen Seuchen und hören uns in vier
Seuchen?
Solchen.
Achso, nicht Seuchen.
Wünsche euch eine schöne Seuche. Dankeschön.
Nein, bitte nicht. Wir hatten gerade eine Seuche, das reicht. Also,
Jutti. Ne? In diesem Sinne, ihr wisst schon, ihr wisst Bescheid, ihr
auf könnt uns
fünf
Sternebewertungen geben bei Spotify, Apple Podcast und überall sonst. Gerne nette Bewertungen
hinterlassen. Wir haben keine gekriegt übrigens, ne?
Nein, wir haben wieder keine, diesmal haben wir keine News
bekommen. Wir haben nichts.
Bekommen. Ja.
Keine
Tatjana
Schwänge.
Hat Hunger, also wenn ihr alt genug seid und euch gerne zeigen wollt, Tatjana freut sich, könnt ihr schicken, auch mit Anregungen an tooldtodyingpodcast@gmail.com.
Ja.
Das Wort to ersetzt jeweils mit der Ziffer 2.
Ja.
Unseren Merch könnt ihr nach wie vor kaufen auf meiner Website. Die packen wir in die Shownotes ganz nach oben. Da gibt es sehr schöne Shirts für den Sommer auch zu kaufen.
Ja.
Heißes Geschleuder und so steht dann da drauf, das ist alles sehr hübsch.
Oder auch, das muss doch jemandem aufgefallen sein, ist ja auf einem T-Shirt auch sehr schön.
Ja.
Hat auch was mit Krimi zu tun.
Ja, bei Meryl Streep gab es Zwergwels, all diese super Schlager, die bestverkaufenden Shirts in ganz
Berlin. Wir haben lange nicht mehr einen guten Schlager für ein Shirt rausgehauen.
Ja, das solltet ihr zu denken geben. Kamen alle immer von dir. Und an dieser Stelle, bedanken wir uns
und
empfehlen uns.
Wünschen viel Vergnügen bei was auch immer ihr die nächsten 4 Wochen tut. Wir empfehlen
uns vor allen Dingen weiter. Ja. Das tun wir.
Das auch.
So, ja. Ich kaufe ein G und möchte lösen. Auf Wiedergehör.
Tschüss.